Und herzlich willkommen zu Def Radio. Hier mal wieder live im Studio, mal wieder volles Haus hier. Ich bin Matu und wir haben heute ganz viele Gäste. Naja, Gäste eigentlich nicht. Stammbesetzung, Tai ist wieder da.
Hi. Hallo.
Domme ist mal wieder hier.
Guten Tag.
Und Nico ist mal hier, den ich seit 2010 versuche zum Radio zu überreden.
Hallo Leute.
Genau, und unser Thema heute ist sichere Kommunikation, sichere Messenger. Wird sich so ein bisschen um Smartphones und Chatfunktionen und Chatprogramme und so handeln. Aber Tai hat mir verraten, er hat auch ein paar News.
Ja, ich hatte eigentlich zwei Sachen. Die erste Sache fällt mir hoffentlich nachher wieder ein, während ich über das andere rede. Und zwar, Pokémon Go kam in den USA und Australien jetzt offiziell raus. Europa erwartet den Release irgendwann im Laufe dieser Woche. Das hindert aber nichts daran, dass irgendwie die APK-Datei, also die Installationsdatei für Android irgendwie schon geleakt ist und trotzdem alle schon spielen.
Kannst du vielleicht sagen, kurz in ein paar Worten, was das denn ist?
Pokémon Go ist sozusagen der Traum eines jeden Pokémon-Fans von damals. Pokémon in unserer richtigen Welt. Um uns herum brauchst du halt nur die App, damit du sie sehen kannst. Und damit interagieren kannst.
Okay, also es ist eine App. Für Android, iPhone oder?
Für Android und iPhone kam es raus. Mhm. Bei iPhone steht auf dem Blog dran, dass dein iPhone nicht gejailbreakt sein darf.
Okay.
Was ich sehr amüsant fand.
Entdecken die? Da können die das feststellen?
Ich habe keine Ahnung, wie sie das machen. Also die Niantic Labs macht da zumindest auf dem Android viel Magie. Also sie kennen Hacks, indem sie irgendwie, glaube ich, die das Zertifikat der App abfragen. Und wenn das nicht stimmt, sperren sie den User. Ich weiß nicht, wie sie es auf dem iPhone machen.
Okay. Ich kenne es von anderen Apps, dass es sowas wie eine Jailbreak Detection durchaus gibt. Ich glaube, sogar WhatsApp hatte die mal eingebaut.
Ja. Und da gibt es jetzt noch mehr News dazu?
Ja, und zwar, die App sagt zwar, dass man sollte auf seine Umgebung Acht geben und aufpassen, weil man ja trotzdem im Straßenverkehr teilnimmt. Das hindert aber Leute nicht daran, größere Unfälle zu bauen. Wie zum Beispiel in Massachusetts hat ein 26-Jähriger mitten auf der Autobahn angehalten, um ein Pikachu zu fangen. Und einen Riesenunfall produziert. Glücklicherweise ist niemand verletzt. Kurz darauf ging der Hashtag Don't Pokémon Go and Drive hoch. Gibt es ein Pressestatement von einer Polizeistation, die sagt, auch wenn diese Polizeistation einen Pokestop, das ist so ein Ort, wo man interagieren kann, um Pokebälle holen zu können, ist, sollte man nicht reingehen. Auch von meiner Seite, es reicht, wenn man in der Nähe steht, 40 Meter ist die Range, um an Items zu kommen. Man muss nicht in jeden Ort reingehen, der da erwähnt ist. Das stört potenziell Leute.
Okay.
Anscheinend auch in Deutschland so zu sein. Ich habe bloß den Ort vergessen, wo das in Deutschland passiert ist.
Okay. Vielleicht kurz, bevor es weitergeht mit den Nachrichten. Wir sind auch wieder live im Studio erreichbar, nämlich zum einen im IRC auf irc.in-om.de. Genau, falls ihr keinen IRC-Client zur Hand habt, da gibt es auch den Web-Client, den web-irc.im-om.de. Einfach Nickname eingeben und der Channel ist Raute Def Radio. Und Nico darf sich auch noch mit einloggen. Wir haben jetzt ein bisschen Lärm von draußen. Ich versuche hier mal das Fenster zuzumachen. Ist dir deine News wieder eingefallen?
Ja, es war irgendwas Älteres.
Mir ist nämlich noch was eingefallen, beziehungsweise ich habe da noch was. Mhm. Tesla hat ein paar News verursacht in letzter Zeit.
Oh, Tesla?
Zum einen gestern auf Spiegel gelesen, dass Tesla die Stilllegung des Model S droht, weil sie wohl ein nicht genehmigtes Software-Update gemacht haben, also in Europa oder generell in den meisten Ländern, wird ja großer Wert darauf gelegt, dass alles in einem Fahrzeug, das zugelassen ist, irgendwie geprüft wurde und entsprechende Standards erfüllt. Und sie haben da wohl was geupdatet, over the air, ohne vorher das abzuklären. Und wenn sich das bewahrheiten sollte, dann könnte es sein, dass alle Model S außer Verkehr gesetzt werden müssen. Das ist schon ziemlich heftig. Und eine zweite Nachricht, die auch Tesla betrifft, ist, in den USA ist jetzt der erste tödliche Unfall mit einem Tesla-Autopiloten bekannt geworden. Habt ihr davon gehört?
Mhm.
Und zwar ist da Tesla wohl per Autopilot gefahren und dann ist ein LKW in der Gegenfahrbahn links abgebogen, also hat die eigene Spur gekreuzt und der Autopilot hat es nicht richtig erkannt und ist unter diesem LKW durchgefahren und ist dann auch tödlich geendet. Jetzt ist der große Streit im Moment, ob der Fahrer, also eigentlich müssen die Fahrer nämlich trotzdem aufmerksam sein. Tesla betont, dass der Autopilot nicht ein autonomes Fahrzeug aus dem Tesla macht. Also müssen die Fahrer eigentlich trotzdem aufmerksam sein und jederzeit die Kontrolle übernehmen können. Und jetzt ist die große Diskussion, ob der denn aufmerksam war, weil Vermutung besteht, dass irgendwie ein Film geschaut wurde während des Fahrens.
Also ich meine auch, dass der Autopilot von Tesla eigentlich nichts anderes sind wie so Fahrerassistenzsysteme, wie zum Beispiel Spurhalteassistent und ein Tempomat mit Abstandsmesser, der nur von Tesla als Autopilot bezeichnet wird.
Okay, aber der macht relativ viel. Also du kannst auf der Autobahn einfach autonom fahren. Der überholt auch selbstständig.
Oh, okay.
Soweit ich weiß. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Hm. Ich hatte mir das aber zumindest immer so vorgestellt.
Okay, das kann natürlich sein. Ich fand es nur, was noch mit angegeben war, war, dass der LKW erkannt wurde, also hatte wohl eine ähnliche Radarsignatur wie ein tief hängendes Schild, weswegen das Auto nicht eingegriffen hat. Und das ist ein bisschen doof an der Stelle.
Okay. Mir ist wieder eingefallen, was ich überhaupt erwähnen wollte. Hashtag Weinhof 9. Mir ist nur entfallen, was ich eigentlich genau erklären wollte, was das ist. Kannst du mir helfen?
Ich weiß nicht, was das ist.
Ich weiß nicht, wie viel man dazu jetzt schon sagen kann an der Stelle.
Es läuft ja schon.
Also es wird in Ulm ist gerade ein Stadtlabor am Entstehen.
Wir sind uns über den Namen noch nicht einig. Der Arbeitstitel ist Stadtlabor und mehrere Arbeitstitel, weswegen wir uns für den physikalischen Ort entschieden haben, nämlich die Adresse Weinhof 9.
Genau, und da wird sich wohl in nächster Zeit noch einiges tun. Ich glaube, aktuell gibt es da aber, weiß nicht, mir fällt nichts Besonderes ein, was man dazu...
Die Ulm-Abi trifft sich nächste Woche dort, also ab nächste Woche.
Gut, dann halten wir euch da auf dem Laufenden,
auf jeden Fall,
was da weitergeht. Und vielleicht machen wir dann nochmal eine kurze Pause, außer jemand hat noch gerade News, was in letzter Zeit so passiert ist und was er loswerden möchte. Andernfalls machen wir nochmal ganz kurz Musik und dann legen wir mit dem eigentlichen Thema los. Hier, jetzt gerade verwundert. So, was wollen wir denn hören? Wollen wir wieder Pornophonie hören? Haben wir schon so lange nicht mehr, weil schon lange nicht mehr live hier vor Ort waren und gemixt haben, sondern Sendungen immer vorher aufgezeichnet hatten. Deshalb gibt es mal wieder Sad Robot von Pornophonique. Bis gleich.
Once he was a great one, now he's done at last. An oddity he's trying. Can you feel the pain of the sad, sad robot? And it's driving him insane. He can turn back time on history, so his life became a misery. He has to face the destiny, nobody cares anymore. Sad, sad robot. Sad, sad robot. Sad, sad robot all alone. He's a sad, sad robot. He's a sad, sad robot. He's a sad, sad robot. He's so alone.
Willkommen zurück zu Def Radio hier auf Radio Free FM. Es ist der 10. Juli 2016 und unser Thema, zu dem wir jetzt auch kommen, ist sichere Messenger. Falls ihr übrigens anrufen wollt, wenn ihr nicht in Ulm seid, dann die Ulmer Vorwahl verwenden, also auch aus dem Mobilfunknetz 0731 und die Studiennummer ist 938-6299. Nochmal die ganze Telefonnummer 0731 938-6299 oder wie schon erwähnt im IRC-Chat auf irc.in-ulm.de im Channel Raute Def Radio und wir legen jetzt los mit dem Thema. Und zwar ist unser Setting folgendes. Wir sind Post 2007. Nee, wann kam das iPhone raus?
Ich glaube iPhone 2007.
Also wir befinden uns auf Smartphones und ja, wer sich zurückerinnert, vor 10 Jahren haben alle Leute noch SMS geschrieben. Gab es halt nichts anderes so mobil. Ja, man konnte telefonieren, aber wer telefoniert schon? Deshalb SMS war so state of the art und irgendwann kamen dann Firmen oder Leute auf die Idee, hey, es hat jetzt sowieso einen Großteil der Leute Internet auf dem Handy, also mobiles Internet. Und da können wir doch da Daten übertragen, weil ich glaube, irgendjemand hat mal rausgerechnet, was so ein Megabyte Daten per SMS kostet. Das ist so immer noch, glaube ich, die teuerste Datenverbindung der Welt. Und da liegt es natürlich nahe, das Internet zu verwenden, weil können wir Daten übertragen, da sind wir auch ein bisschen flexibler an, was wir übertragen und was wir an Features da reinbauen können. Und deshalb kam irgendwann dieser Messenger auf. Willst du was sagen?
Wir haben rege Beteiligung im Chat.
Ja, freut mich. Hallo, Chat. genau, ihr überblickt den Chat so ein bisschen, weil ich kriege da nicht immer alles mit. Also wenn da Kommentare kommen, gerne mal, wenn diese für die Sendung interessant sind.
Es geht um die Details von Jailbreak-Detektion.
Naja, Jailbreaks hatten wir vorhin schon gesprochen. So, Chat grüßt zurück. Hi Radio, hi Zuhörer. Genau, und zu Beginn, ja, wenn man sowas anfängt, dann fängt man normalerweise mit der einfachsten Realisierung an. Also wir haben einfach nur Nachrichten, die gesendet werden, eigentlich genauso wie SMS, und die gehen dann irgendwie unverschlüsselt durchs Netz.
Es war auch ungefähr so ein bisschen der Anfang von WhatsApp im Jahr 2009, wenn ich mich richtig erinnere. Also 2 Jahre, nachdem das iPhone rauskam. Also ziemlich schnell danach.
Wann kamen so die Android-Phones raus? Weiß das jemand? War ja nicht lange danach.
Das war, glaube ich, auch so 2008, 2009.
Ich suche das mal und ihr...
Ja. Okay. Und so der Anfang von WhatsApp war... Also es hat sich, glaube ich, ziemlich schnell durchgesetzt, sodass es recht viele benutzt haben. Ich kann mich selber noch daran erinnern, das war damals so in der Schulzeit. Da war noch, also SMS war ziemlich teuer, weswegen das kaum jemand benutzt hat. Und dann kamen so einzelne Mobilfunkanbieter, die dann recht schnell so Flatrates rausgegeben haben für SMS, die recht günstig waren, aber nur in das eigene Mobilfunknetz. Weswegen dann alle recht schnell zu einem dieser Anbieter gewechselt haben. Und dann kamen fast zeitgleich die Sache mit WhatsApp und das fing langsam an und dann war es so explosionsartig, hatten auf einmal alle Smartphones oder wollte jeder ein Smartphone haben und hat sich dann auch WhatsApp geholt. Ich glaube, anfangs hat das sogar noch was gekostet und ja, und so sicherheitsmäßig war damals, glaube ich, noch gar nicht viel drüber nachgedacht, bis dann 2012 so zum ersten Mal WhatsApp großartig Schlagzeilen gemacht hat, nämlich, dass alle Nachrichten, die über WhatsApp geschrieben werden, ganz einfach mitgelesen werden können, wenn man die Telefonnummer der empfangenen Person und die MAC-Adresse des Geräts, also diese öffentliche WLAN-Kennung, sage ich jetzt einfach mal, kennt, und dann kann man plötzlich alle Nachrichten mitlesen. Da gab es dann auch ein Open-Source-Projekt, das nennt sich WhatsApp-API.
Gibt es immer noch?
Ich glaube, es gibt es nicht mehr. Ich habe gerade eben in das Repository reingeschaut. Die haben irgendwann 2015 haben sie alle ihre Sachen gelöscht, weil sie von der Rechtsabteilung von WhatsApp wohl sehr, sehr viel Druck bekommen haben und dann irgendwann nachgegeben haben. Und das war so ein Projekt, wo einfach diese Abfrage der Nachrichten relativ leicht ermöglicht. Ich weiß auch damals, dass ich das mal mit mir selbst ausprobieren wollte und deswegen von meinem damaligen iPhone mal kurz die MAC-Adresse ausgelesen habe und dann einfach mal so meine Nachrichten auch am Rechner empfangen konnte, was eigentlich für mich voll cool war. Dann hatte ich 2 Möglichkeiten, meine Nachrichten zu empfangen. Mhm. Aber halt auch dementsprechend die Nachrichten aller meine Freunde, wenn ich mal kurz das Handy von denen 2 Minuten in der Hand hatte, und das fanden die dann nicht so witzig.
Du musst es ja nicht mal 2 Minuten in der Hand haben. Das reicht doch schon vollkommen, wenn du den Zugriff auf den Router haben willst. WLAN.
Ja, genau.
Also jetzt noch den Nachtrag zu Android. Also 2007 hat das wohl auch alles angefangen schon mit Android. Also haben dann sehr schnell nachgezogen. 2008 war wohl so das erste offizielle Release. Und ich nehme an, da kamen dann auch so die ersten Telefone raus. Ja, und also eigentlich war das aber am Anfang nicht groß anders als SMS, weil eine SMS geht halt unverschlüsselt zum Provider.
Es war der kleine Unterschied, dass die WhatsApp-Nachrichten viel, viel leichter als Laie auch empfangen werden konnten, weil für SMS braucht man ja trotzdem noch spezielles Equipment, was damals recht teuer war, eigentlich heute auch noch einigermaßen teuer, um das mitzulesen. Und WhatsApp hingegen war ein Rechner mit Internet notwendig, so als einziges Equipment, um dann die Nachrichten mitzulesen.
Und ich nehme auch an, dass die Nachrichten bei WhatsApp schon viel länger sein konnten als eine normale SMS.
Ja, das war einer der großen Vorteile
von uns. Naja, so viel Vorteil ist es ja noch nicht, weil das haben die Leute sehr selten genutzt, weil auf dem Smartphone oder ein Tablet gab es glaube ich zu dem Zeitpunkt am Anfang noch gar nicht wirklich, war Tippen halt nicht so schön angenehm wie gut auf dem Candy Bar. Es gibt Leute, die können das voll gut auf dem Candy Bar mit T9 zu tippen. Ich kann das nicht.
Ich glaube, es kam dann auch recht schnell Sachen wie Bilder und Videos verschicken. Also Videos wahrscheinlich erst später, weil damals die mobilen Datenverbindungen auch noch nicht die schnellsten waren. Aber Bilder war, glaube ich, recht schnell mit dabei und das war ja auch sehr beliebt. Und einer der Gründe, warum WhatsApp so stark genutzt wurde, weil MMS waren ja noch teurer wie SMS und deswegen hat das, ich glaube, noch niemand hat wirklich jemals MMS wirklich benutzt.
Ja, im Chat steht jetzt gerade auch schon, dass teilweise auch ICQ in Java ME, also Java Mobile Edition, als SMS-Alternative verwendet wurde. Okay. Das war dann vor den Smartphones, also Java ME war also diese Möglichkeit, Feature-Phones, um Programme zu erweitern, die nicht wirklich viel genutzt wurde.
Oh, Java ME, das war so grauenhaft. Es war zwar Java und wenn du gedacht hast, das wäre genauso wie auf dem Computer, es funktioniert überall ohne Probleme und überall kompatibel, Java ME war nicht so. Du musstest immer gucken, welche Auflösung hat dein Candy Bar, dein Telefon. Dann hat es vielleicht funktioniert, es hat nur auf jeden Fall funktioniert, wenn explizit bei der App dran stand, es funktioniert.
Jetzt verstehe ich erst deine Benennung Candy Bar, also den Schokoriegel eigentlich, wie es ja so aussieht. Ich habe gerade, hat einen Moment gedauert. Also damit sind so Feature-Phones und halt so ältere Handys gemeint, die eben nicht Smartphones sind. Ja, aber wir wollen uns heute dann eher so um die Smartphones kümmern, weil es da einfach so gerade die spannendsten Entwicklungen gibt. Und ich glaube, wenn wir jetzt irgendwie ganz vorne anfangen, dann kommen wir nicht mehr richtig am Ende an. Deshalb, ja, irgendwann kam es dann dazu, hey, man kann da alles mitlesen, das ist total uncool.
Also hat glaube ich, auch recht viel Medienaufmerksamkeit bekommen. Nicht nur so IT-Nachrichtendienste, nenne ich es jetzt mal, sondern auch wirklich in den Populär-Nachrichten gelandet. Und das ging dann auch eine Zeit lang. Also es war, WhatsApp hat es dann immer wieder ein bisschen verbessert. Also jetzt sind wir sicher. Und dann kam zwei Monate später hier die nächste Sicherheitslücke. Und es ging so ein bisschen hin und her. Irgendwann wurde es ein bisschen stiller. Und ich würde sagen, so das Highlight von oder so der Höhepunkt von dieser Entwicklung war dann dieses Jahr im April, wo WhatsApp dann angekündigt hat, dass WhatsApp jetzt komplett Ende zu Ende verschlüsselt mit für alle, die ich weiß nicht, wie viele Milliarden Nutzer WhatsApp derzeit hat und es so über Nacht einfach eingeschalten hat.
Gibt zwar ein paar Probleme in einigen totalitär würde ich nicht sagen, aber in einigen Staaten gibt es da Probleme damit. Die schalten gerne mal wieder den Zugriff zu den Servern ab, weil, oh mein Gott, Terroristen, oh mein Gott, irgendwelche anderen Kriminelle, die man
überwachen möchte. Du meinst Deutschland möchte. Und Frankreich und USA?
Nein, die haben WhatsApp noch nicht abgeschalten. Das ist so, Brasilien macht das gerne mal.
Naja, aber wir kriegen jetzt eine eigene Behörde, die sich um WhatsApp knacken kümmern soll. Also,
wenn sie es noch knacken und nicht ausschalten, soll es mir doch gleich sein.
Ja, okay. Genau, aber fangen wir vielleicht vorne mal an, weil da gibt es ja doch so ein bisschen unterschiedliche Bedrohungsszenarien. Weil da, wo wir heute angekommen sind, da gehen wir gegen andere Angreifer vor, als das Problem, das da zum ersten Mal in den Medien diskutiert wurde, weil da waren es ja die ganz normalen User. Also da konnte praktisch jedem seine Nachrichten lesen.
Also das klassische Szenario an der Stelle, was oft genannt wird, ist einfach mal die eifersüchtige Partnerin oder der eifersüchtige Partner, der einfach die Nachrichten mitlesen möchte.
Und genau, ohne großes technisches Verständnis. Genau. Also man muss irgendwie gucken, wie viel technisches Verständnis ist da. Und das war halt eben so der ja, der schlechteste Fall eigentlich für die Sicherheit. Man brauchte wenig technisches Verständnis, kaum Equipment.
Wenig Informationen.
Wenig Informationen, wenig Geld. Mhm. Und konnte trotzdem da angreifen. So, was musste da zum einen gemacht werden? Also zum einen musste irgendwie diese API angepasst werden, dass die das einfach nicht mehr erlaubt. Der nächste Schritt, ja, vielleicht, ja.
Ich glaube, es wurde gar nicht die API großartig angepasst, sondern das Hauptmerkmal war, oder das Hauptproblem dieser Schwachstelle war, dass, also man kennt es ja von normalen, sag ich mal, Online-Plattformen und sozialen Netzwerken, man loggt sich ein mit einem Benutzernamen und einem Passwort. Und das war bei WhatsApp nicht anders, außer dass das halt von dem Gerät für einen erledigt wurde und man davon nichts mitbekommen hat. Und als Benutzername wurde halt die Telefonnummer gewählt, weswegen die recht bekannt ist, nämlich zum einen jeden, mit dem ich über WhatsApp kommuniziere, kennt auf jeden Fall meine Telefonnummer. Und als Passwort wurde halt eine Information gewählt, die jetzt nicht geheim ist, weil also bei Android-Geräten war es die E-Mail, diese eindeutige Geräteidentifikationsnummer, die auch oft auf der Rückseite des Geräts oder auf dem Akku oder so aufgedruckt ist. Und bei iPhones war es eben diese MAC-Adresse, die eben, wenn man WLAN benutzt, immer mitgeschickt wird und jetzt auch nicht verschlüsselt, deswegen leicht auslesbar ist, wenn man ein bisschen technisches Verständnis hat oder zum Beispiel jetzt in das Webinterface von seinem Router reinschaut und da einfach diese MAC-Adresse abliest.
Und weißt du, was da gemacht wurde?
Als
Gegenmaßnahme?
Als Gegenmaßnahme wurden dann, glaube ich, einfach Passwörter eingeführt, also zufällig generierte Passwörter.
Die dann auf dem Gerät lagen, aber nicht unbedingt leicht zugreifbar.
Genau, ich glaube nicht, dass die großartig gesichert waren. Das war jetzt nicht so das Angriffsszenario an der Stelle. Es war einfach, dass wenn man sich zum ersten Mal mit dem Server dann verbindet, wurde, glaube ich, ein Passwort generiert und es dann einfach abgespeichert.
Aber du hättest halt irgendwie Zugriff gebraucht auf das Telefon,
ja.
Auch ein bisschen mehr wissen, wo liegt das, was vielleicht Apps, um das auszulesen oder Kommandozeilenzugriff oder irgendwas.
Also gerade unter iPhones ist es ja eh schwer, an sowas ranzukommen.
Also für ITler war es ja damals ja total ein bisschen ein Rätsel, wieso es so populär wurde, weil andere Chat-Applikationen gab es auch. Und eben, wie Domi schon erwähnt hat, der Benutzername ist eben die Telefonnummer. Das heißt, das hat sich mehr wie SMS angefühlt.
Ja, dann gibt es ja das andere Problem, wenn wir die Nachrichten in der Kommunikation, also vielleicht kurz ganz grober Aufbau, wie eigentlich so ein Chat-System funktioniert, ist eigentlich ganz einfach. Wir haben das Endgerät, also ich möchte hier an Domme was schicken, dann habe ich mein Handy hier, das hat eine Internetverbindung, schickt diese Nachricht, die ich schicken möchte, an einen Server, an den Messenger-Betreiber-Server und der schickt es dann weiter an den Empfänger. Beziehungsweise das Gerät von Domme holt sich das dann ab, je nachdem, wie das realisiert ist. Also eigentlich ziemlich leichter Aufbau.
Das, was du gerade beschreibst, Matu, das ist ja jetzt so eine klassische zentrale Architektur. Und vielleicht kommen wir auch nachher dazu, noch auf andere Architekturen einzugehen, die es mittlerweile ja auch gibt, die eben nicht zentral organisiert sind, sondern mit verschiedenen Servern oder eben über eine dezentrale Architektur laufen.
Genau. Und wenn jetzt diese Nachrichten, während sie unterwegs sind, von meinem Gerät zum Server oder umgekehrt, nicht verschlüsselt sind, sondern eben im Klartext übertragen werden, dann kann jeder, der da dazwischen liegt, das mitlesen. Mein Internetprovider, also mein Mobilfunknetzbetreiber, der wäre dann in der Lage, aber auch wenn ich irgendwie in einem WLAN bin, der WLAN-Betreiber oder wenn es ein offenes WLAN oder ein nicht entsprechend gesichertes WLAN ist, dann auch jeder, der sonst in dem WLAN ist, oder sogar auch nur in der Nähe ist, je nachdem.
War auch damals bei dieser einen Sicherheitslücke von WhatsApp, wurde damals von Heise empfohlen, WhatsApp dann nicht mehr in offenem WLAN, so in einem Café oder so zu benutzen, einfach aus diesem Grund auch, weil dann jeder...
Stimmt, erinnere ich mich auch.
Genau.
Da gab es dann, glaube ich, sogar irgendwelche Plugins, die dann automatisch irgendwie Nachrichten angezeigt haben, die in der Nähe waren. Da war irgendwann mal was. Genau, ja, was macht man dagegen? Man macht dafür sogenannte Transit-Verschlüsselung oder wie nennen wir die? Haben wir da irgendwie?
Transportverschlüsselung, oder?
Ja, genau. Transportverschlüsselung. Also wir verschlüsseln, mein Endgerät, mein Handy, baut eine verschlüsselte Verbindung mit dem Server auf. Und über diese verschlüsselte Verbindung wird es geschickt. Damit kann immer noch der Server und der Empfänger die Nachrichten lesen, also der Messenger-Server die Nachrichten lesen, aber eben nicht mehr alle Leute dazwischen, zum Beispiel die Leute, die mit mir im selben WLAN sind.
Vielleicht so als Analogie, das wäre der gleiche Vergleich wie im normalen Web, statt HTTP jetzt HTTPS zu benutzen. Dass einfach die Verbindung verschlüsselt ist zusätzlich.
Das ist vielleicht auch so ähnlich, wie wenn ich eine Postkarte verschicke und die aber direkt in den Briefkasten einwerfe, also ohne, dass sie vorher jemand lesen kann, dann gibt es ja das Postgeheimnis. Und ja, die Postkarte ist zwar auf dem Weg durch verschiedene Verteilzentren der Post und dort können natürlich alle, die dort arbeiten, reinschauen, aber sie wird dann eben am Schluss wieder in einen Briefkasten bei der Empfängerin oder dem Empfänger eingeworfen und dann kann nur die Familie zumindest von dieser Person die wahrscheinlich wieder lesen.
Das ist voll gut, weil ich wollte gerade sagen, das ist das gleiche, wie wir bei Online-Banking verwenden. Das muss doch voll sicher sein. So, und mit diesem Vergleich macht es einfach so viel Spaß.
Ja, jetzt sind wir ja eigentlich total sicher. Nee, also, ja, wir haben da jetzt, wer aufgepasst hat, hat jetzt schon so vielleicht mehrere Stellen herausgefunden, wo man noch dran herummäkeln könnte.
Zum einen kann ja immer noch der Betreiber den Inhalt meiner Nachricht lesen.
Genau. Vielleicht stellen wir das noch so ein bisschen zurück. Okay. Weil diese Transportverschlüsselung selber hat auch noch so ein paar interessante Sachen. Da gehen wir jetzt zwar schon so ein bisschen technisch, aber ich glaube, so von der Reihenfolge her macht es an der Stelle Sinn. Mhm. Und zwar, wenn ich jetzt diese verschlüsselten Daten einfach mal aufzeichne, ich kann die nicht mitlesen, weil die sind verschlüsselt, aber ich fange jetzt einfach mal an, alles zu sammeln, was es da gibt. Und dann vielleicht in einem Jahr oder so bin ich plötzlich in der Lage, diese Verschlüsselung zu brechen, weil die Rechner stärker werden oder weil vielleicht eine Lücke bekannt wurde oder weil ich es irgendwie geschafft habe, hinterher an den Schlüssel zu kommen, weil da müsste es ja auch irgendwie Schlüssel dazu geben. Vielleicht habe ich das später geschafft. Der Benutzer hat sich ein neues Handy gekauft, hat es in den Müll geschmissen und ich habe das da rausgefischt und irgendwie an den Schlüssel gekommen, wie auch immer, dann kann ich alles, was bisher damit verschickt wurde, ja wieder lesen, wenn ich das irgendwie aufgezeichnet hatte.
Ich glaube, unser Stream ist voll.
Unser Stream ist voll?
32 von 32.
Tatsache. Das ist auch mal neu. Also, wenn ihr nicht mehr hören könnt, das ist jetzt natürlich ein blöder Tipp, dann müsst ihr wohl das Radio einschalten. 102,6 in Ulm ist die Frequenz, 102,6 Megahertz. Steht auch im Kabel. Wir werden wohl auch im Kabel empfangen. 97,70 Megahertz beziehungsweise 93,45 Megahertz im Kabel. Ich weiß nicht, ob es sowas noch gibt. Doch, gibt's schon.
Also es gibt, ich weiß noch nicht, ob es auch benutzt wird.
Da haben wir früher die Aufnahmen vom Radio drüber gemacht. Ja, was ist noch? Da hat jemand dann so ein so ein Kabelempfänger gehabt, an den Laptop angeschlossen und dann die Radiosendung aufgenommen. Mittlerweile geht es halt auch über den MP3-Stream, so die meisten das hören. Aber vom Thema abgekommen.
Ein bisschen, sorry.
Kein Problem. Also wir haben halt das Problem, wenn ich Daten einfach mitschreibe und irgendwann an den Schlüssel komme oder irgendwie sonst an die Verschlüsselung brechen kann, dann kann ich auf einmal alles lesen, was in der Vergangenheit ich mir gemerkt habe. So, und das wollen wir eigentlich nicht. Und da gibt es auch Möglichkeiten, das zu verhindern. Das Stichwort hier ist Forward Secrecy. Also, ich weiß nicht, ich finde, da gibt es eine sinnvolle, gute Übersetzung ins Deutsche.
Zukunftssichere Sicherheit.
Ja, ist eigentlich ganz gut. Also zukunftssicher. Also wir wollen, dass wir in der Zukunft unsere alten Nachrichten immer noch sicher sind. Selbst wenn in der Zukunft irgendwas passiert, irgendwas uns der Schlüssel abhanden kommt oder sowas. Und ja, wie kann denn sowas realisiert werden?
Also eine Möglichkeit dazu wäre offensichtlich, den Schlüssel selbst nicht zu lang zu verwenden oder am besten immer nur für eine Nachricht, weil dann könnte ein veröffentlichter Schlüssel oder ein verlorener Schlüssel eben nur eine Nachricht letztendlich entschlüsseln und alle anderen Nachrichten würden somit weiterhin sicher bleiben. Oder kennt ihr noch weitere Wege?
Ich glaube, das läuft alles auf dieses Prinzip hinaus, was du gerade erklärt hast. Man hat eben einen Schlüssel, den man am Anfang mal benutzt, um einen anderen auszuhandeln. Und durch die Art der Schlüsselaushandlung ist eben garantiert, dass der Schlüssel selbst nicht übers Netz übertragen wird. Das heißt, auch wenn ich alles mitschneide, sehe ich zwar, hey, da haben zwei Leute einen Schlüssel ausgemacht, aber ich kann nicht sagen, wie der eben aussah.
Was mir gerade ein bisschen auffällt, wir sprechen gerade viel von Schlüsseln. Vielleicht ist das nicht allen unseren Zuhörern bewusst. Mit Schlüsseln meinen wir an der Stelle jetzt nicht so einen physikalischen Schlüssel, der ein Schloss ausschließt. Das ist zwar als Metapher oder als Vergleich sehr gut, also funktioniert ähnlich, aber in dem Fall ist der Schlüssel eher eine Art Passwort, mit dem eine Nachricht verschlüsselt und wieder entschlüsselt werden kann.
Genau. Und im Chat kam auch gerade schon die Anmerkung, und die Diskussion gibt es tatsächlich öfter, dass die Bezeichnung Forward Secrecy teilweise irreführend sein kann. Also wir wollen eigentlich sagen, ist nicht zukunftssicher, sondern vergangenheitssicher, ist hier die Anmerkung. Also eigentlich wollen wir, dass in der Zukunft die vergangenen Nachrichten immer noch sicher sind. Ja, mal, ich braucht vielleicht so ein bisschen Gewöhnung, dieses Wort, dass man sich da klammert, was damit gemeint ist. Also ja, genau. Also wir machen irgendwie mehr Schlüssel aus. Also wir haben irgendwie so einen Hauptschlüssel, und selbst wenn der irgendwann verloren geht, wir haben die einzelnen Nachrichten mit extra generierten Schlüsseln ausgetauscht. Cool. Wie machen wir weiter?
Vielleicht ist auch noch ein bisschen spannend zu betrachten. Also das Problem klingt jetzt erstmal so abstrakt, wenn der Schlüssel verloren geht oder jemand sich Zugang zu dem Schlüssel bezeichnet oder den berechnen kann. Wer ist denn überhaupt in der Lage, sowas zu machen? Ist das jetzt auch eher so irgendwie ein eifersüchtiger Partner oder Partnerin, die da die Möglichkeit hat?
Der Schlüssel geht verloren, ist ganz einfach. Verlier mal dein Handy oder lass dein Handy von der Straßenbahn überfahren.
Ja genau, aber könnte, also wenn ich jetzt mein Handy verliere und Nico findet es auf dem Boden, könnte Nico da ganz leicht dann was mit anfangen?
Kommt drauf an. Ich meine, aktuell scheint es ja in Mode zu sein, sein Smartphone nicht oder schlecht zu sichern. So.
Und das wäre ja ein anderes Angriffsszenario. Ich meine jetzt wirklich, dieser Fall, dass die Nachrichten aufgezeichnet wurden, ist ja ein bisschen technischer Aufwand. Das heißt, das wäre eher sowas, als WLAN-Betreiber oder Netzbetreiber könnte man sowas machen. Aber es ist schon recht viel Aufwand für wenig Nutzen, sage ich jetzt mal. Also worauf ich ein bisschen hinaus möchte, ich glaube, da ist so dieses Angreifermodell, also vor wem ich mich da wirklich schütze, ist da eher so ein größerer, gefährlicherer Gegner.
Ja.
So.
Ja, so ein Staat oder Mobilfunkbetreiber oder.
Genau.
Jemand, der einfach Interesse an Informationen hat. Vielleicht auch gezielte Angriffe mit hohem technischen Wissen. Also wäre jetzt irgendwie auch möglich. Also gezielte Angriffe sind immer ganz, ganz schwierig. Also das ist auch immer, also schwierig dagegen, sich zu schützen, meine ich.
Ja.
Aber es ist ja ist auch so ein Modell, genau. Jetzt kam noch die Frage im Chat, also wenn man jetzt hier alles aufgezeichnet hat und man verliert in der Zukunft den Master Key, aus dem wurden ja irgendwie diese Session Keys diesem abgeleitet, kann ich die nicht trotzdem wieder alles lesen? Und nicht unbedingt.
Es gibt an der Stelle dann Verfahren, um aus einem Geheimnis dann andere Geheimnisse abzuleiten, ohne dass das jetzt also, beziehungsweise in dem Fall wäre es dann eher ein Fall, dass wenn ich diesen Masterschlüssel habe, ich diesen nutze, um andere Geheimnisse auszumachen, die aber nicht von dem Masterschlüssel abhängig sind.
Also ich nehme zusätzliche Informationen mit dazu, die vergesse ich danach wieder. Also die schmeiße ich danach weg und mein Kommunikationspartner hoffentlich auch. Genau. Und dadurch, dass sie danach weg sind, könnte ich diese Schlüssel auch nicht mehr neu herleiten.
Ist das so ähnlich wie diese Diffie-Hellman-Magie?
Ja.
Das ist zum Beispiel ein Verfahren, was dafür angewendet werden könnte.
Ja, Diffie-Hellman ist also ein Verfahren, um Schlüssel auszumachen zwischen zwei Partnern über einen Kanal, der zwar offen mitgehört werden kann, aber der nicht manipuliert werden kann. Oder?
Ja. Genau. Genau, er darf nicht manipuliert werden.
In dem Fall kann er theoretisch nicht mal mitgehört werden. Weil wir haben ja das mit dem Master Key verschlüsselt, haben also noch mal ein bisschen uns zusätzlich drum gekümmert, dass wir da abgesichert sind.
Das mit Diffie-Hellman ist eine ganz lustige Situation. Da können zwei Leute an entgegengesetzten Enden eines Klassenzimmers stehen und sich dann irgendwelche Zahlen zurufen und haben dann beide eben auf einem Blatt Papier nach ein bisschen Rechnen einen Schlüssel ausgemacht, mit dem sie dann kommunizieren können. Aber die alle in einem Klassenzimmer denken, was ist denn mit denen los? Die spinnen ja. Gut, wenn man sich da so ein paar Zahlen zuruft, dann sind es eher kleine Zahlen, aber es ist trotzdem sehr, sehr lustig.
Hm. Im Chat nochmal die Nachfrage zu dem Szenario. Also die Frage war, gibt es jetzt einen Masterschlüssel, aus dem alle Sitzungsschlüssel abgeleitet werden? Oder umgekehrt? Nee, doch, so rum, genau. Und nicht unbedingt. Also eigentlich so eine relativ einfache Vorstellung ist, wir nehmen den Masterschlüssel, um einmal so eine Verbindung aufzubauen, die sicher ist, und über diese sichere Verbindung machen wir dann völlig neue Schlüssel aus. Also es würde ja reichen, wenn ich dir jetzt einen schicke, wenn ich dir was schicken möchte. Hm. Einfach, dann machen wir erstmal mit diesem einen. Nee, das würde nicht reichen, weil dann kann man natürlich danach das wieder mitlesen. Aber wir machen erstmal eine sichere Verbindung auf, die nicht manipuliert werden kann. Und über diese tauschen wir dann neue Schlüssel aus. Die haben dann nichts mehr mit dem Master-Schlüssel zu tun.
Ja, du hast es gerade schon gesagt, die Verbindung kann nicht manipuliert werden. Bei diesem Hauptschlüssel, dem Masterschlüssel da kommt es eben darauf an, dass der eigentlich die Authentifizierung bietet. Also der schützt die, quasi der garantiert mir die Identitäten der Kommunikationspartner. Und da ist es völlig egal, ob die Kommunikation zum Ausmachen der Schlüssel mitgelesen werden kann. Mir kommt es nur darauf an, dass da niemand sich einklinken kann und die Verbindung verändern kann in dem Moment.
Na, dann ist die Frage, wie kommt man in die erste wirklich sichere Verbindung? Ganz großes Problem im Internet. Wenn wir jetzt bei dieser Server zu Client-Kommunikation sind, dann ist das zum Beispiel vorkodiert, also in die Apps. Ja, wäre eine Möglichkeit. Also die Schlüssel sind einfach schon mit drin. Der Client weiß den Serverschlüssel und umgekehrt. Oder sie teilen sich sogar einen gemeinsamen Schlüssel, je nachdem, was für Verschlüsselungsart. Das ist in dem Fall eigentlich relativ egal. Oder man benutzt so Zertifikate. Also
das ist, glaube ich, auch das, was am ehesten benutzt wird zurzeit tatsächlich. Also analog wie auch im World Wide Web.
Genau, HTTPS, immer wenn S dran steht, verschlüsselte Verbindung. Auch da haben wir das Problem, wie wissen wir, dass wir den richtigen Schlüssel haben. Und da gibt es eben Certificate Authorities, also vertrauenswürdige Stellen, die praktisch unterschreiben, dass diese Schlüssel tatsächlich zu jener oder zu jener Firma oder Person gehören. Und so funktioniert das da auch genauso. So, kurze Pause, weil ich glaube, wir haben gerade schon so einiges. Jetzt können wir vielleicht uns noch mit dem Chat unterhalten, falls es noch weitere Fragen gibt. Dann spielen wir noch mal Musik. Ich gucke gerade mal hier, was wir hier so an Musik so mit drin haben. Nehmen wir doch einfach mal wieder das Diablo Swing Orchestra. Und zwar fangen wir da an mit dem Bellrock Boogie vom Diablo Swing Orchestra und danach hören wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich mir natürlich als zweites Lied eins ausgesucht, das eigentlich so ein bisschen mit dem darauffolgenden zusammenhängt, aber wir wollen jetzt weitermachen, deshalb habe ich das jetzt nochmal abgebrochen. Ihr habt jetzt noch gehört D'Angelo von Diablo Swing Orchestra. Oh, wir machen jetzt aber weiter mit dem Thema. Also was ihr gerade hört, ist Def Radio auf Radio Free FM. Der Stream ist voll, also der Shoutcast ist voll. Falls ihr es trotzdem irgendwie hören könnt, also zum Beispiel über Radiowellen und doch lieber im Internet hören wollt, ihr könnt auf der offiziellen freefm.de Webseite, da funktioniert der Stream trotzdem noch, also der ist da nicht so begrenzt. Thema heute, sichere Messenger, wir haben uns schon drüber unterhalten, ganz unverschlüsselte Nachrichten zu verschicken von einem Handy zum anderen mit dem Umweg über den Provider ist vielleicht nicht so eine gute Idee, weil dann kann jeder mitlesen, also wirklich fast jeder. Dann haben wir gesagt, ja, wir wollen eigentlich verschlüsseln, zumindest mal zwischen Server, also Betreiber, Server und den Endgeräten, damit nicht mehr beliebige Leute mitlesen können. Und jetzt haben wir noch das Problem, der Betreiber selber kann natürlich immer noch mitlesen. Also im Moment funktioniert das so, ich schicke eine verschlüsselte Nachricht von mir zum Betreiber. Der Betreiber entschlüsselt die und schickt sie, schaut, an wen soll die denn gehen, und verschlüsselt sie neu und schickt sie weiter an den eigentlichen Empfänger. Und wenn der Betreiber mitlesen kann, dann, wenn wir jetzt wieder von unseren Angriffsszenarien oder auf unsere Angriffsszenarios zurückkommen, vielleicht hat er selber Interesse daran, die mitzulesen, zum Beispiel, weil er ja die Nachrichten analysieren möchte und dann zielgerichtet Werbung an den Mann oder die Frau bringen will. Kann aber auch sein, dass wir uns in einem Land befinden, in dem die Gesetzlage so ist, dass die Betreiber an Behörden solche Daten herausgeben müssen, wenn die Behörden daran interessiert sind. Also fast überall eigentlich. Dann kann natürlich nicht nur der Betreiber mitlesen, sondern auch ja, der Staat. Und jeder, der sonst da reinkommt. Also es gibt natürlich auch Angreifer, die vielleicht Sicherheitslücken ausnutzen und sich in den Netzwerken vom Betreiber oder auf den Rechnern vom Betreiber befinden. Das kann natürlich auch immer wieder mal passieren. Und auch dagegen kann man sich schützen. Und da kommt dieses tolle Schlagwort Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ins Spiel, das ja jetzt wirklich in aller Munde ist, seit WhatsApp das Ganze eingesetzt hat. Ja, das ist jetzt nämlich im April, ist es wohl gekommen, glaube ich, wenn ich das genau noch richtig im Kopf habe. Und ja, was heißt das?
Vielleicht noch ganz kurz, warum das im April so spannend war, dass WhatsApp das aktiviert hat. Also viele von uns haben ja schon mal, also es gab auch schon mal eine Dev-Radio-Folge über E-Mail-Verschlüsselung. Und da vielleicht kurz diesen kleinen Schwenker machen. E-Mail-Verschlüsselung gibt es jetzt schon seit ziemlich vielen Jahren, ich glaube schon über 20 bald. Und ist aber heute immer noch nicht wirklich benutzbar. Das erfordert sehr viel technisches Verständnis. Man muss muss Schlüssel austauschen, Signaturen unterschreiben, ohne da jetzt ins Detail drauf einzugehen. Und ist ziemlich schwer zu benutzen. Auch als technisch versierter Mensch, ich selbst benutze es nicht, weil ich es immer noch unbenutzbar finde. Und was WhatsApp da am 1. April oder Anfang April dann gemacht hat, war einfach über Nacht mal eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für alle Benutzer und Benutzerinnen von WhatsApp aufzurollen, ohne dass diese davon etwas mitbekommen haben. Also es ging dann einfach so.
Also mitbekommen vielleicht schon, weil du hast dann so eine Nachricht gekriegt, dieser Chat ist jetzt verschlüsselt.
Genau.
Aber sie muss nichts dafür tun. Ja. Es ändert sich in der Benutzung eigentlich nichts.
Und das ist so mal ein ganz spannender Schritt, eigentlich auch so ein bisschen Meilenstein, weil bislang oder oft klingt so Verschlüsselung und sichere Kommunikation und Usability stehen sich so ein bisschen entgegen und lassen sich nicht vereinbaren, und das zeigt eigentlich, dass es doch irgendwie geht. Und was Ende-zu-Ende-Verschlüsselung jetzt eigentlich ist, dass die beiden Konversationspartner sich einen gemeinsamen Schlüssel haben, den nur die beiden kennen, und die Nachricht einfach noch einmal verschlüsseln mit diesem gemeinsamen Schlüssel. Und den kennt ja der Provider nicht, deswegen, wenn ich dann die doppelt verschlüsselte Nachricht. Also einmal wird sie an meinen Partner verschlüsselt und einmal an meinen Provider. Und wenn ich die dann an den Provider schicke, kann er zwar die äußere Nachricht entschlüsseln und sieht dann, wohin geht die Nachricht eigentlich. Aber die wirkliche Nachricht, also das, was innen drin steht, kann mein Betreiber dann nicht mehr entschlüsseln und schickt sie dann weiter. Und die Person, für die die Nachricht dann bestimmt ist, kann sie dann wieder entschlüsseln.
Jetzt hast du schon gesagt, der sieht dann, an wen es geht, wenn die verschlüsselt ist. Woher weißt du dann überhaupt noch, an wen die Nachricht gehen soll?
Genau, also das muss ich zusätzlich an die Nachricht anhängen. Erstmal unverschlüsselt und dann halt eben für den Betreiber verschlüsselt. Hm. Einfach, weil ich ja nicht direkt weiß, wo mein Gesprächspartner gerade ist und ob der überhaupt online ist oder nicht. Deswegen schicke ich die Information, an wen die Nachricht geht, an meinen Betreiber, weil der kümmert sich ja drum, die zuzustellen.
Also um die Nachricht rum ist dann praktisch nochmal so ein Umschlag mit einer Adresse drauf.
Also genauso wie eigentlich bei einem Postbrief. Ich schreibe ja auch außen die Adresse drauf und trotzdem ist das in einem Umschlag. Und die Post schaut ja auch außen drauf und guckt nicht in den Brief rein, um zu schauen, an wen die Nachricht geht.
Also auch genauso wie bei einer verschlüsselten E-Mail, denn da steht ja auch im Klartext dabei, an wen die gehen soll.
Genau.
Und das sind dann die sogenannten Metadaten. Da kann man auch noch ganz viel Spaß damit haben. Ja, jetzt diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die ist jetzt auch nicht so ganz leicht. Die macht einige, also insbesondere so ein paar Features werden dadurch ein bisschen schwieriger.
Also die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für sich ist eigentlich schon eigentlich nicht so kompliziert. Es erfordert ja nur, wenn wir bereits Schlüssel ausgetauscht haben, dass ich die Nachricht einmal zusätzlich verschlüssele. Der wirklich schwierige Part dabei ist eigentlich, die Schlüssel vorher irgendwie auszutauschen, ohne, also zum einen, dass die Schlüssel gut ausgetauscht sind, dass nur wir beide die haben, und zum anderen,
I put the stream in your stream. Okay, ja, schwieriger Part, Ende zu Ende verschlüsseln. Schlüsselaustausch, also dass die Schlüssel wirklich nur bei den Kommunikationspartnern sind.
Genau. Und ja, dass ich halt auch weiß, dass das wirklich der Schlüssel von meinem Kommunikationspartner ist und nicht von jemand anderem.
Das ist ja eigentlich eines der schwierigsten Probleme bei dieser ganzen Kommunikationsgeschichte, und das ist, glaube ich, auch das Problem, weswegen Domme vorhin gesagt hat, ja, das mit den verschlüsselten E-Mails, das ist so umständlich, und es geht nicht nur um die Software, die man installieren oder benutzen muss. Da wird einem ja momentan schon ziemlich geholfen. Da gibt es tolle Projekte, die PGP verdammt einfach machen sollen. Aber es geht natürlich auch um diesen Schlüsselaustausch, und der ist natürlich nicht ganz einfach zu machen. Er setzt meiner Ansicht nach voraus, dass die Personen sich direkt treffen in einem Raum und sich dann eben irgendwelche Zahlen zumummeln können. Oder er setzt eben voraus, dass die Personen sagen, naja, das wird jetzt schon geklappt haben, da wird niemand die Verbindung zwischen uns manipuliert haben. Also das ist so eine Art, ich vertraue mal kurz der Infrastruktur für ein einziges Mal, und dann nehme ich an, ab dann stimmt alles. Oder man hat eben sowas, wenn dann regelmäßig so Schlüssel überprüft werden sollen, dann muss ich unter Umständen einer Stelle vertrauen, die eben ausgibt oder unterschreibt oder dem Provider vertrauen oder sowas.
Wie macht WhatsApp das?
Das trifft eigentlich ziemlich genau das zu, was Nico als Vorletztes gesagt hat. Wir haben jetzt einfach die Schlüssel, und also jeder kennt, oder die WhatsApp schon mal benutzt haben, kennen das ja. Wenn ich WhatsApp installiere, dann verlangt WhatsApp von mir erstmal, dass ich meine Handynummer eingebe, und daraufhin bekomme ich dann entweder einen automatisierten Anruf oder eine SMS zugeschickt mit einem kleinen vierstelligen oder sechsstelligen Zahlencode, den ich dann wiederum in WhatsApp eingeben muss. Unter Android passiert das, glaube ich, sogar vollautomatisch. Da gebe ich nur meine Handynummer ein, drücke auf OK, und das passiert aber dann im Hintergrund. Und das ermöglicht es WhatsApp zu wissen, dass auf meinem Gerät wirklich meine Handynummer vorhanden ist. Also dass diese Handynummer, die ich angegeben habe, wirklich mir gehört. Und zusätzlich erzeuge ich mir dann so einen Schlüssel, der mir gehört und den ich auch niemandem anderem gebe. Und WhatsApp kann dann später versichern, dass dieser Schlüssel zu mir gehört, weil WhatsApp ja meine Handynummer überprüft hat. Und wenn jetzt jemand mir eine Nachricht schreibt, dann läuft das ja auch über meine Handynummer und bekommt dann von WhatsApp quasi den öffentlichen Teil meines Schlüssels gegeben. und kann mir damit dann Nachrichten verschicken, so dass nur ich die entschlüsseln kann. Und WhatsApp garantiert ein bisschen, dass diese Schlüssel eben zu mir gehört.
So, da komme ich jetzt aber und sage, das ist ja schön und gut. Aber was wenn passiert? Jetzt haben wir aber den Angreifer, ist ja jetzt WhatsApp, beziehungsweise jemand, der über WhatsApp Kontrolle hat. Und dann kann ich dem ja eigentlich nicht mehr vertrauen.
Das ist ein sehr guter Punkt und das stimmt. Deswegen gibt es da zusätzlich diese Funktion, die im Chat angeboten wird, dass ich diesen Sicherheitscode, wie ihn WhatsApp nennt, überprüfen kann. Also wenn ich mich mit meiner Gesprächspartnerin oder meinem Gesprächspartner mal treffe und wir beide unsere Handys dabei haben, können wir in diese Konversation reingehen und uns diesen Sicherheitscode anzeigen lassen. Das gibt es einmal als...
Das geht? Wusste ich nicht.
Das ist einmal so eine Zahlendarstellung und einmal so ein zweidimensionaler Barcode. Ich glaube, ein ganz normaler QR-Code ist es. Und habe dann auch die Möglichkeit, den... Also entweder ich hebe sie einfach nebeneinander und vergleiche die beiden Zahlen und sehe diesen gleich. Oder ich nehme die Kamera von meinem Handy und scanne den ab und dann erscheint dann, das ist derselbe oder ist nicht derselbe. Und jetzt könnte man auch ein bisschen denken, dass dieser Code ja auch irgendwie in WhatsApp generiert wird und es deswegen ein bisschen doof ist. Aber da das Ganze auf asymmetrischer Kryptographie basiert, kann man sich dann sicher gehen, dass es tatsächlich derselbe Code ist und den hoffentlich niemand anderes besitzt.
Hm. Also, diesen Code, denn also da geht es ja darum, dass zwei Leute überprüfen, ob das eben stimmt. Mhm. Wenn die jetzt gerade nicht nebeneinander stehen, dann könnte ich das doch einfach über einen Dienst mir zuschicken zur Überprüfung, zum Beispiel über WhatsApp oder was anderes. Was sagst du dazu?
Also das geht grundsätzlich schon. Ich kann einen anderen Kommunikationsweg verwenden. Am besten nicht den ich gerade verifizieren möchte, sondern ich nutze halt dann einen Kommunikationsweg, von dem ich ausgehe, dass der wirklich sicher ist.
Also warum nicht den? Weil wenn ich dem Betreiber ja nicht vertraue, dann kann er ja nicht nur die Schlüssel manipulieren, sondern auch die Nachrichten dann theoretisch. Deshalb brauche ich einen anderen, also zum Beispiel Telefon. Oder sich treffen, ist eigentlich so das Sicherste. Oder per SMS. Weil es ist ein anderer Betreiber. Wenn wir jetzt wieder den Staat als Angreifer hätten, dann vielleicht lieber nicht, weil der hat dann auch wieder Zugriff drauf. Es macht es aber trotzdem schwieriger für den Angreifer. Also ich sag jetzt mal, wir setzen ja doch recht relativ hohes Sicherheitsniveau an. Da musst du mal so ein bisschen abstrahieren. Es macht es schon deutlich schwieriger, weil der Angreifer muss den ja auch erstmal zuordnen. Welchen Kanal wähle ich jetzt? Das weiß der ja auch nicht unbedingt. Außer ich schreibe es wieder in die WhatsApp-Nachricht rein. Aber wenn ich jetzt zum Handy greife und da anrufe, das macht schon schwieriger für den Angreifer. Ja. Besonders wenn ich die Stimme von meinem Gesprächspartner kenne, dann müsste er die auch noch versuchen irgendwie zu fälschen.
Dann wird schon sehr Science-Fiction-mäßig.
Aber hat trotzdem noch seine Schwachstellen.
Also man nennt das dann auch Out-of-Band-Validation oder eben Medienbruch, weil dann eben ein anderes Medium benutzt wird zur Überprüfung von diesen Informationen als das, über das ich jetzt kommunizieren möchte.
Okay. Wie ist das denn, wenn ich mein Gerät verliere?
Moment, bevor wir dazu kommen, ich habe da noch eine andere Anmerkung zu diesen, wie stellen wir denn sicher, dass wir mit den richtigen Personen kommunizieren. Was noch ein bisschen einfacher ist und was die Sachen auch machen, die Apps zeigen an, wenn sich der Schlüssel ändert. Also selbst wenn ich diese Überprüfung nicht mache und irgendwann ändert sich der Schlüssel, dann, das passiert typischerweise, wenn Leute WhatsApp neu installieren, aber wenn sie das nicht gemacht haben, dann ist da vielleicht irgendwas schiefgegangen. Also dann kann es sein, dass wir können jetzt mal den Man in the Middle einführen, dass wir jemanden in der Mitte haben, der gibt sich in die, also wenn ich jetzt mit Domme chatte, also Matu mit Domme, dann gibt er sich mir, Matu, gegenüber als Domme aus und sitzt aber zwischen uns, fängt meine Nachrichten ab und Domme gegenüber gibt er sich als Matu aus. Und wir können das theoretisch nicht überprüfen, aber hier zeigt eben, WhatsApp wird jetzt anzeigen, der Schlüssel hat sich geändert.
Ja, und wenn da jetzt jemand noch ein bisschen was zu nachlesen möchte, das Stichwort ist nicht nur für Vegetarier interessant, es nennt sich Tofu. Das steht für Trust on First Use und bedeutet eben, dass man auch ohne Überprüfung der Schlüssel am Anfang mal annimmt, das stimmt halt bei der ersten Benutzung und wenn sich dann was ändert, dann wird man hellhörig.
Nicht zu verwechseln mit Text oben, Full Quote unten.
Das hat mich anfangs aushebt. Ja. Aber noch ganz kurz zu dieser Warnmeldung, die WhatsApp da einem dann einspielt. Da sollte man dazu sagen, das ist leider nicht standardmäßig der Fall. Das muss man erst einstellen. Oh, ich habe da gerade extra für den Zweck WhatsApp vor mir offen. Unter Android zumindest ist es so, dass ich dann einfach in das Einstellungsmenü reingehe. Also dann wieder auf Einstellungen. Und in den Account-Einstellungen gibt es da diesen Sicherheitsreiter. Und da kann ich mir einstellen lassen, dass mir Sicherheitsbenachrichtigungen angezeigt werden. Und wenn ich das anhake, dann kommen dann so Informationen wie, dass sich der Sicherheitscode eben geändert hat. Hm. Und das ist auch ganz spannend, wenn man dann da draufklickt, kommt dann so ein kleines Pop-up, wo einem versucht zu erklären, woran es denn liegt. Und da steht dran, vermutlich liegt es daran, dass die Person WhatsApp neu installiert hat und erwähnt nicht potenzielle Angreifsszenarien, was ich ein bisschen verstehen kann, weil das ja auch ein bisschen abschreckend wirkt. Aber
ja, also dieses Features ist vielleicht schon so ein bisschen für Experten gedacht. Ja. Also da können wir vielleicht auf die Benutzbarkeit eingehen. Ich frage vielleicht Tai noch mal kurz, was wolltest du gerade noch einwerfen?
Genau, das wollte ich auch sagen. Okay. Das ist so für einen, der nicht so tief im Thema drin steckt, ist jede Fehlermeldung eigentlich zu viel.
Ja. Also vielleicht können wir über die Usability, also die Verwendbarkeit, die Benutzbarkeit von so Software mal ein bisschen sprechen. Weil die ist einfach wahnsinnig wichtig. Und das große Problem von E-Mail-Verschlüsselung, warum die niemand benutzt, die ist halt nicht standardmäßig da. Und es ist eigentlich fast egal, wie einfach das ist, wenn das was Zusätzliches ist, wenn es auch ohne das funktioniert, dann macht es ein Großteil der Leute nicht.
Genau. Ja, wir hatten dazu ja mal mehrere hervorragende Chaos-Seminare, unter anderem hat der Mattuma eins gehalten, wo es darum ging, ich habe doch nichts zu verbergen. Dass diese Einstellung eine schlechte ist, kam da, finde ich, ganz gut rüber. Und unserer Ansicht nach sollte immer die Kommunikation geschützt werden. Man sollte nicht argumentieren können, ich habe doch nichts zu verbergen.
Hm. Es macht halt heutzutage auch noch generell Sinn, weil so. Es wird einfach insgesamt schwieriger. Es wird auch schwieriger, irgendwie Massen zu überwachen. Das ist dann die große Neuigkeit jetzt. Irgendwie Massenüberwachung, massenhafte Speicherung von Kommunikation und Auswertung automatisiert. Wenn wir einfach mal alles verschlüsseln würden, dann wird das Ganze schon ziemlich erschwert. Also
wenn wir jetzt nochmal zur Benutzbarkeit von Software gehen. Was ist denn eurer Ansicht nach wichtig, damit ich jetzt mein Smartphone nehmen kann und kommunizieren kann? Wie muss die Software, wie muss die so sein? Was muss die haben oder was muss die mir anzeigen oder so?
Gute Frage. Also das ist richtig schwer. Das war so ein bisschen, Dommel hat es am Anfang schon den Meilenstein genannt, dass jetzt plötzlich ein weit verbreitetes Tool, ohne dass die Benutzer irgendeinen Unterschied groß merken würden, Verschlüsselung für die breite Masse einführt. Also das war so der große Schritt, als WhatsApp gesagt hat, ja, jetzt hier Ende-zu-Ende Verschlüsselung.
Da passt auch gerade die Frage aus dem Chat ziemlich gut dazu, weil ich mich ja über die Benutzbarkeit von den PGP-Implementierungen beschwert habe. Was denn für so eine Krypto für die Massenimplementierung ein positives Beispiel wäre? Da ist WhatsApp eigentlich ein sehr gutes Beispiel, weil es eine recht starke Krypto für jedermann und jede Frau einfach über Nacht ausgerollt hat und keinerlei Wissen voraussetzt an der Stelle.
Und aber auch, wenn man Wissen hat, dann kann man das sogar zusätzlich einführen. Aber auch da haben wir eine große Kritik dann. Ja. Da sind Domi und ich uns, glaube ich, ziemlich einig, aber vielleicht kommen wir da später dazu, weil da gibt es einen anderen Messenger, der da besser passt.
Hat eigentlich irgendeiner von uns PEP ausprobiert?
PEP, Pretty Easy Privacy, ist noch nicht so richtig draußen, oder? Also zumindest letztes Mal, als ich
geschaut habe, habe ich es auch noch nicht gefunden. Aber
genau, also ja, die Idee ist, wir haben eine Software und egal wie wir kommunizieren, das wird irgendwie verschlüsselt. Oder sobald es irgendwie geht, wird es verschlüsselt, ohne dass ich groß was machen muss. Wenn ich jetzt irgendwie noch nichts weiter gemacht habe, noch nichts mit verschlüsselt am Hut hatte, dann versucht es das irgendwie. Ich weiß gar nicht, was es dann versucht, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt schon mal PGP verwendet habe, das auf dem Rechner installiert ist und mein Empfänger hat es auch und man weiß es, weil der zum Beispiel seinen Schlüssel im Netz veröffentlicht hat, dann benutzt es das einfach und die User merken das gar nicht so richtig. Und ich glaube, das ist in der Entwicklungsversion ist es ein Outlook-Plugin, das es einfach für E-Mail-Verschlüsselung macht. Und das soll es eben einfach machen. Hatten wir, glaube ich, schon öfter mal angesprochen. Passt hier nicht so hundertprozentig ins Thema. Also würde natürlich ins Thema passen, aber würde unseren Zeitrahmen sprengen. Deshalb gehen wir da jetzt mal noch drüber hinweg.
Wir warten einfach mal, bis es fertig ist. Dann können wir vielleicht auch gleich VB einladen.
Ja. Bei dieser Usability, was wolltest du?
Um auf das Thema zurückzukommen, genau. Nico oder du, einer von euch, hatten recht spannende Fragen gestellt. Was denn so Features sind, die Benutzer tatsächlich brauchen? Also was macht denn die Usability eigentlich aus? Mhm. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil ich habe ja zu dem Thema vor einigen Tagen auch eine kleine Präsentation gehalten. Und da kam dann im Nachhinein auch die Frage, als ich dann eine andere App vorgestellt habe, wo wir später auch noch drauf zu kommen, kam direkt die Frage, unterstützt diese App auch GIFs? Also so, wer GIF nicht kennt, ein GIF ist so
animierte Bilder.
Genau. Die dann meistens irgendwelche lustigen Dinge darstellen, wie eine Katze, wo gegen eine Wand hüpft oder solche Sachen. Also die sind wahrscheinlich ähnlich alt wie das Internet selbst und dementsprechend haben die in den letzten Jahren wieder einen sehr großen Aufschrei bekommen und jeder benutzt sie wieder, weil sie irgendwie witzig sind, also finden viele. Und sowas ist Leuten teilweise wichtiger wie andere Sachen, sage ich jetzt mal.
Also vielleicht kann man das so zusammenfassen, es darf die Funktionalität nicht einschränken.
Ja.
Also ich glaube, wenn jetzt irgendwie WhatsApp plötzlich keine Bilder mehr verschicken hätte können, das wäre denen ihr Todesurteil gewesen eigentlich.
Dann hätte es einen Aufschrei gegeben, ja.
So, wir haben Zuwachs bekommen hier im Studio. Simon ist jetzt auch zu uns gestoßen. Hi.
Hallo.
Cool, dass du da bist. Jetzt sind wir richtig voll hier.
So voll habe ich das Studio noch nicht gesehen bisher.
Ja, vielleicht können wir noch mal kurz wiederholen. Jetzt haben wir ja schon über eine Stunde, sind wir jetzt schon hier. Also Simon ist jetzt neu gekommen, Domme ist hier.
Hi.
Unser Experte heute, Tai, unser Nachrichtensprecher.
Hallo.
Nico, fällt jetzt leider kein guter
Satz. Ich muss bei allem nörgeln, was mit Krypto zu tun hat.
Genau, und ich bin Matu. Und ihr hört Dev Radio auf Radio Free FM. Es geht um sichere Messenger auf Smartphones. Wir haben uns jetzt mal auf Smartphones so beschränkt. Und sind jetzt gerade dabei, wenn die sicher sind, die dürfen halt nicht die Funktionalität einschränken. Und sie dürfen es nicht schwieriger machen, die Software insgesamt zu benutzen. Okay. Gibt es ein anderes Beispiel als WhatsApp? Oder du hast noch einen anderen
Kommentar? Ich habe da vielleicht noch eine Anmerkung zu. Und zwar, ich glaube, das ist auch so ein bisschen vielleicht ein bisschen gesellschaftliche Sache oder so. Ich sehe uns als Hacker ein bisschen in der Pflicht, die Dinge, die eine Kommunikationslösung auf jeden Fall unserer Ansicht nach haben muss, wie die sichere Kommunikation, die Authentifizierung, also die Dinge, auf die viele sozusagen normale Menschen nicht so gut achten können, die auch vielleicht technisch nicht ganz fassen können. Da sehe ich uns Hacker in der Pflicht, sowas umzusetzen und das auch, also quasi ganz einfach verfügbar zu machen, sodass jede Kommunikationslösung ganz automatisch das benutzt. So clicky-bunti-Zeug ist uns oft egal, ob da jetzt Katzen an die Wand hüpfen in bewegten Bildern oder so, die arme Katze, aber abgesehen davon, das ist uns manchmal gar nicht so wichtig, sondern wir möchten Informationen übertragen. Und wenn wir einen Übertragungsweg haben, dann finden wir schon eine Möglichkeit, da auch die Katze durchzukriegen. Nur das können eben viele andere Leute nicht, deswegen kommt es denen auf so Features natürlich an.
Aber es gibt halt durchaus die Möglichkeit, dass irgendein Sicherheitsfeature sich mit sowas widerspricht. Mhm. Sollen wir da... Wir können da so ein bisschen drauf zukommen. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel Gruppenchats, das mir jetzt schon eine ganze Weile auf der Zunge liegt.
Genau.
Ich will ja vielleicht nicht nur mit einer Person kommunizieren, sondern ich will jetzt vielleicht auch einen Gruppenchat haben. Man kennt das aus WhatsApp, diese Gruppen halt. Ich kann mehreren Leuten schreiben, alle können das lesen, alle können zurückschreiben. Wir können uns als Gruppe unterhalten, zum Beispiel haben wir als Verein eine Gruppe oder in der Lerngruppe, wie auch immer, die Arbeit eine, was auch immer. Und das ist ein bisschen schwieriger.
Ja, Gruppenchats ist wirklich schwierig tatsächlich sicher umzusetzen, weil ein Feature von diesen Gruppenchats sind ja, dass zu jedem Zeitpunkt Personen dazu stoßen können oder wieder gehen können. Und was es auch schwierig macht, ist, dass wirklich einfach mehrere Parteien sind und man untereinander, also mit ganz vielen verschiedenen Leuten, sich ja irgendwie auf Schlüsse einigen muss. Und die meisten, sag ich mal, der Schlüsselaustauschverfahren sind eher darauf ausgelegt, dass man eine 1:1 Kommunikation hat. Und deswegen, es gibt auch viele Apps, die auch Gruppenchats anbieten und teilweise Ende-zu-Ende-Verschlüsselung anbieten. Ich nehme da jetzt einfach mal, also wir haben bisher ja nur von WhatsApp gesprochen, vielleicht sollten wir mal einen weiteren Messenger mit in die Runde aufnehmen, der in letzter Zeit auch zumindest in meinem Umkreis sehr hohe Beliebtheit erlangt hat, ist Telegram. Unter anderem wegen der eingebauten Funktion, GIFs zu verschicken. Und Telegram bietet auch sichere Chats an, aber nicht standardmäßig. Also wenn ich Telegram aufmache und eine normale Konversation starte, ist das erstmal nur im Transport verschlüsselt und nicht auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Wobei ich das einschalten kann, explizit, ist aber, also erfordert mehr Aufwand, deswegen benutzt das kaum jemand, würde ich mal sagen. Also ich kenne niemanden, der es benutzt, sage ich es mal so.
Es hat halt einen garantierten Nachteil, nämlich durch die Wahl der Architektur der Multi-Client-Unterstützung, des Web-Clients.
Genau, also da ist ein Punkt, der dazu kommt. Also Telegram hat ein Feature, welches WhatsApp zum Beispiel nicht hat, dass ich mit mehreren Geräten gleichzeitig schreiben kann. Und das funktioniert zum Beispiel nicht, wenn ich die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einschalte.
Wie stelle ich mir das in der Praxis vor? Vielleicht ganz kurz. Also ich habe nicht nur mein Handy, sondern ich habe auch auf meinem Laptop läuft. Genau. Es läuft auch.
Ich habe es auf dem Laptop, auf meinem Tablet und habe überall dieselben Nachrichten. Und wenn ich an einer Stelle die Nachricht schreibe, poppt die auch auf all meinen anderen Geräten auf.
Und man kann halt den Schlüssel nicht sinnvoll synchronisieren, ohne Gefahr zu laufen, den Schlüssel zu veröffentlichen.
Genau, also da ist halt das Problem, wenn ich jetzt so einen sicheren Chat, wie es Telegram nennt, initiiere, dann ist der an dieses Gerät, wo ich diesen Chat initiiere, ist der an das Gerät gebunden. Und auch für meinen Gesprächspartner ist es auch so, wenn da das Gespräch auf einem Gerät angenommen wird, sind die beiden eben, ist es an die gebunden. Und aus dem Grund gibt es auch keine Gruppenchats, die verschlüsselt sind. Also Gruppenchats sind in Telegram grundsätzlich unverschlüsselt. Mit auch der Begründung, meine ich, dass es zu kompliziert wäre, es umzusetzen. Und da wieder dann als gegenteiliges Positivbeispiel wieder WhatsApp ranzuziehen, wo die Gruppenchats ebenso Ende-zu-Ende verschlüsselt sind.
Ja, bei WhatsApp geht es auch, den Webclient zu verwenden mit verschlüsselten Chats. Aber das liegt eben an der Designentscheidung, dass es nur auf einem Gerät funktioniert. Mhm. Und dieses Gerät muss dann
online sein.
Genau.
Und Server spielen.
Also genau. Also es wird praktisch übers Telefon und dann erst an die anderen Geräte.
Genau.
Nicht so bei Telegram, geht es theoretisch gleichzeitig an alle Geräte. Die müssten dann alle den Schlüssel haben. So, jetzt ist mir aber aufgefallen, dass wir jetzt hier seit einer Stunde und 17 Minuten die ganze Zeit WhatsApp loben. Mhm. Aber das ist ja nicht nur alles gut.
Also vielleicht sollte man auch mal beim Namen nennen, wieso WhatsApp jetzt eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat. Denn WhatsApp hat die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung übernommen von einer anderen App, die es auch schon länger gibt. War ursprünglich als TextSecure bekannt, von der Open Whisper Systems Firma, wenn das eine Firma ist, bin ich mir gerade nicht ganz sicher, erstellt und irgendwann umbenannt in Signal. Und die App ist komplett Open Source und hat eben eine sehr, sehr gute Ende-zu-Ende-Verschlüsselung implementiert, sage ich mal. Und da gab es dann so eine Kooperation zwischen WhatsApp und Signal, dass WhatsApp diese Krypto übernehmen kann. Und hat die dann so umgesetzt, dass die überall funktioniert.
Ich glaube, die Umbenennung war, glaube ich, geschuldet wieder wegen Markenrechtsgedöns. Markenrecht. Also es gab irgendwie eine Firma, die anscheinend auf Sternchen Secure ihr Anspruch erhoben hat und gemeint hat, ihr sollt euch umbenennen.
Alles klar. Ja, es ist
nicht so wichtig.
Ja. Genau. Streitigkeiten. So, jetzt der einzige Unterschied, irgendwie, du hast irgendwie Open Source genannt. Ja, ist es nicht sonst irgendwie identisch?
Genau, also das ist so der größte Unterschied, dass eben Signal selbst ist immer noch Open Source. Also die App gibt es auch weiterhin für auf jeden Fall für iPhones und für Androids. Ich weiß gar nicht, wie es bei Windows Phone aussieht. Und fühlt sich ähnlich an wie WhatsApp in der Benutzung. Und so der einzige oder einer der größeren Unterschiede, sage ich mal, ist Signal ist Open Source, wohingegen WhatsApp nicht. Was in der, also wir als Hackerinnen und Hacker predigen ja schon seit Ewigkeiten, Open Source Software ist gut und man braucht Open Source Software, weil sonst kann man ja nicht nachvollziehen, was wirklich passiert. Und gerade in dem Beispiel, finde ich, ist das ein sehr angebracht, das nochmal so vor Augen zu führen. Dadurch, dass Signal Open Source ist, kann ich halt nachschauen, dass die Krypto tatsächlich ordnungsgemäß umgesetzt ist. Also
dass es das tut, was es bewirbt,
genau.
Dass es tut. Und dann kommen wieder Leute und sagen sie, ja, aber nicht, das guckt doch jetzt nicht jeder User irgendwie in den Quellcode oder baut sich sein, weil da muss ich irgendwie davon ausgehen, ist das, was ich mir aus dem App Store runterlade, ist das überhaupt dasselbe, wie das, was in dem Quellcode eigentlich drinsteht? Und das kann doch ein normaler User nicht bewerten. Aber dazu haben wir ja Leute, die das machen, eben können. Und die können dann ja sagen, wenn ihnen da was auffällt, was da nicht stimmt.
Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Das wird auch oft kritisiert. Und zwar kann mir Open Source an sich nicht garantieren, dass das System sicher ist. Nur die Tatsache, dass etwas Open Source ist, heißt nicht, dass ich das dann genauso aus einem App Store bekomme. Das haben sich natürlich andere schon überlegt. Ich glaube, das waren sogar die gleichen Leute, die Signal entwickeln und haben dann gesagt, ja, da müssen wir was tun. Mittlerweile ist das sogenannte Build-System, also das, was man verwendet, um die Software wieder aus dem Quellcode zu erzeugen, so angelegt, dass man eine Software erhält, wenn man das ausführt, die identisch ist mit dem, was auch aus dem App Store rauskommt. Und dann kann man die direkt vergleichen und kann dann sehen, aha, das ist die gleiche Software. Jetzt fragt ihr, naja, wieso installiert man sich dann nicht selbst, wenn man die doch ohnehin schon erstellt hat? Und der Grund, dass die das eben so machen, ist, dass sehr viele Geräte so den Benutzer so ein bisschen, also ich sage immer bevormunden, also man kann nur aus seinem eigenen App Store Sachen runterladen oder man kann nur aus bestimmten App Stores Sachen installieren. Und das ermöglicht das eben, auch wenn ich die Bindung an einen bestimmten App Store habe, zu vergleichen, dass das, was da rauskommt, eben genau die Software ist, die ich haben wollte.
Ja.
Cool. Genau, also dementsprechend ist halt bei Signal unterstützt das, wie Nico gerade gesagt hast, weswegen ich mir sicher sein kann, dass Signal es tatsächlich umsetzt. Bei WhatsApp wurde auch untersucht, dass tatsächlich diese versprochene Verschlüsselung auch eingesetzt wird. Heise hat das unter anderem sich mal angeschaut. Und das Problem ist allerdings, dass WhatsApp jederzeit ein Update einspielen könnte, wo ich dann nicht mitbekomme, dass sich da irgendwas ändert. Und das ist halt der Vorteil von dieser Open-Source-Variante. Es gibt allerdings noch eine andere Sache, wo sich Signal und WhatsApp mehr oder weniger stark unterscheiden, die jetzt nicht so im Quellcode sich manifestiert, sondern eher in der, sag ich mal, Politik, die dahinter steht. Facebook wurde ja 2015 von
WhatsApp wurde
genau.
Von Facebook gekauft.
Danke sehr. Ja. Und Facebook ist ja jetzt nicht sehr bekannt für die Datensparsamkeit, sage ich jetzt mal. Und da das schlägt ja auch ein bisschen in den Datenschutzerklärungen von WhatsApp und Signal ein bisschen wider. Also Signal zum Beispiel verspricht, dass einfach keine Metadaten, also Metadaten, wie wir vorhin schon angesprochen haben, sind diese Zusatzdaten, die ich meinem Provider mitgeben muss, zum Beispiel an wen die Nachricht geht und so, damit die zugestellt werden kann. Und Signal verspricht, dass diese eben nicht gespeichert werden und einfach wieder verworfen werden. WhatsApp hingegen sagt ausdrücklich in der Datenschutzerklärung, dass sie unter Umständen diese Daten speichern und auch auf juristisches Anweisen rausgeben, wenn das so sein muss.
Also wenn man eine ganz sichere Lösung bzw. eine Lösung haben möchte, wo solche Daten nicht da sind, dann muss man eigentlich verhindern, dass sie überhaupt anfallen oder gespeichert werden können bei einer zentralen Stelle, glaube ich. Denn irgendwelche Versprechen sind schön und gut, aber wenn es dann Gesetze gibt in anderen Ländern, die vielleicht sehr, ja, sehr streng mit sowas sind, dann können sich natürlich die Anbieter da quasi nicht drumherum mogeln oder nur schwierig.
Ja, das war ja unsere ursprüngliche Motivation für die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auch. Wenn der Anbieter gar nicht erst lesen kann, die Nachrichten, dann ist jetzt die einzige Möglichkeit, wie wir dem eigentlich vertrauen können. Habt ihr gerade direkt anknüpfend noch irgendwelche Kommentare?
Also ich meinte jetzt eigentlich, dass man die Metadaten nicht bei einem Anbieter anfallen lassen sollte, denn dann kann der auch gar nicht, wenn er gezwungen wird, sie rausrücken.
Richtig. Ja, Metadaten sind nochmal so eine Sache. Vielleicht würde ich vorher gern nochmal einen weiteren Messenger in die Rotation mit aufnehmen, nämlich Threema. Mhm. Das ist auch eine interessante App. Also die kam auch irgendwann raus mit dem expliziten Ziel, sichere Kommunikation benutzerfreundlich anzubieten. Schweizer Firma haben auch ihre ganzen Server und so in der Schweiz, da bestehen sie, also da, das betonen sie immer sehr, weil da eben die Gesetzeslage ja da ein bisschen besser ist, sagen wir mal, also nicht so leicht Daten abgegriffen werden können, wie zum Beispiel in den USA oder in anderen Ländern. Und der hat auch so ein bisschen Unterschiede. Ist nicht Open Source, beziehungsweise ist teilweise Open Source, irgendwas davon ist Open Source, aber Großteil, also gehen wir jetzt mal davon aus, ist nicht Open Source. Ist kostenpflichtig?
Genau, im Gegensatz zu all anderen bisher genannten Anwendungen ist Threema, kostet glaube ich 2 Euro irgendwas. Was natürlich auch mal was ist, worüber man nachdenken kann, weil die anderen sind alle irgendwie kostenlos. Und es wird ja oft gesagt, es ist nichts wirklich kostenlos. Das heißt, wenn man etwas frei bekommt, dann ist man eventuell nicht
der Kunde,
sondern das Produkt. Und das ist dann bei Threema, auch wenn mich das persönlich stört, dass es was kostet, weil mich das bisher ein bisschen davon abgeschreckt hat, es zu nutzen, ist es natürlich vielleicht sogar ein Vorteil. Und Threema ist ein sehr spannendes Thema, weil das auch so, es entstand bevor WhatsApp die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung rauskam, eigentlich auch so ein bisschen
deutlich davor.
Ja, also auch so ein bisschen als Antwort darauf, dass WhatsApp immer wieder in Kritik kam, aber es gab nicht wirklich eine Lösung. Und dann kam Threema plötzlich und das Spannende fand ich damals, dass sich das auch recht weit verbreitet hat. Also es gibt sehr, sehr viele Menschen, die Threema nutzen. Also WhatsApp ist immer noch Marktführer.
Also auch viele Leute, die nicht so technisch versiert möchte ich jetzt nicht sagen, aber die halt so wirklich, wirklich die Hacker-Nerds sind.
Ja. Also auch wirklich viele, sage ich jetzt mal, auch wirklich nicht technisch versierte Menschen, also so ein ganz normaler Alltagsbenutzerin oder Benutzer, wo dann halt mitbekommen hatten, die Nachrichten, WhatsApp ist vielleicht nicht so super und dann Threema irgendwo gehört hat und es hat sich schon weit durchgesetzt und macht aber auch so ein bisschen was anderes wie die anderen, würde ich mal sagen.
Also ja, was hat Vor- und Nachteile.
Genau, also einer der Punkte, der bei Threema mir immer recht schnell auffällt, ist, dass ich bei Threema, also ich kann Threema sogar ohne Handynummer nutzen, soweit ich weiß.
Richtig.
Genau, Threema generiert mir nämlich am Anfang so eine zufällige ID, das sind glaube ich 8 Buchstaben und Zahlen, die einfach zufällig angeordnet sind. Und das ist so meine Threema-ID und mit der kann ich schon mal grundsätzlich kommunizieren, was recht spannend ist, weil das erlaubt es mir auch, mit anderen Menschen zu kommunizieren, denen ich vielleicht nicht unbedingt direkt meine Handynummer geben möchte, die ich vielleicht gerade erst kennengelernt habe und so dann ein bisschen auch meine Handynummer schützen kann.
Das kann Telegram aber auch. Die haben jetzt so ein Namenssystem eingeführt, dass du dir einen Benutzernamen zuweisen lässt, den kannst du suchen, beziehungsweise über den kannst du auch jemanden kontaktieren und die Handynummer wird nicht unbedingt freigegeben.
Ich finde das auch eigentlich die einzig wahre Art der Kommunikation. Es ist eigentlich total irrsinnig, dass man plötzlich eine Handynummer braucht für einen Dienst, der nichts mit Handys zu tun hat. Also, oder mit dem Handy-Dienstbetreiber, der ja schließlich für diese Nummernvergabe zuständig ist. Sondern im Prinzip dient es ja initial zum Auffinden der Benutzer und natürlich kann man da die Handynummer machen, aber wenn ich jemandem meine Handynummer geben kann, kann ich ihm auch genauso gut irgendwelche anderen Buchstaben oder Zahlen, Kürzel oder sonst irgendetwas geben, finde ich.
Threema geht da in diese Richtung auch noch ein bisschen weiter. Zum Beispiel bieten sie eben auch den App-Download über ihre eigene Website an, also dass man nicht unbedingt den App Store mitverwenden muss. Das kann man auch wieder so nutzen, dass man schaut, ob diese Versionen gleich sind. Natürlich kann man nicht in den Quelltext reinschauen, also man kann nicht schauen, die Version, die ich jetzt über den App Store geholt habe, implementiert die tatsächlich die Krypto, so wie versprochen. Aber immerhin kann man schauen, hat vielleicht jemand die Software im App Store ausgetauscht, weil der App Store-Betreiber könnte das ja vielleicht auch machen.
Und ein anderer Punkt, wenn ich die App aus dem App Store installiere, dann weiß der App Store-Betreiber sogar, dass ich diese App benutze. Mhm. Und wenn ich die außerhalb installieren kann, dann kann ich mich davor auch ein bisschen schützen.
Genau, in die gleiche Richtung geht jetzt nämlich der nächste Punkt noch. Man kann sie anonym bezahlen. Also wir haben gesagt, das ist kostenpflichtig. Aber man kann zum Beispiel Bitcoin verwenden, um Threema zu kaufen.
Da würde ich dazu vielleicht noch was sagen. WhatsApp bietet das auch an. Man kann das auch von der Webseite runterladen, also die APK-Datei. Und ich glaube, bei iOS-Geräten weiß ich es nicht. Also und bei Telegram kann man sich das ja entweder selber bauen oder auch von anderen Quellen ziehen. Ich weiß, dass es auch noch Alternativ-App-Stores gibt, wo man den Kram auch kriegen kann, ohne sich irgendwie zu registrieren oder anzumelden. Also das Feature können meines Wissens nach quasi alle mittlerweile.
Ja. Gut, bei iOS ist es wahrscheinlich schwierig, weil die wollen sich nicht unbedingt mit Apple verscherzen, weil das ist ja dann nur möglich, wenn das Telefon gejailbreakt ist, das Apfeltelefon, weil sonst kann man ja nichts installieren, ne, von Drittquellen. Ja. Zweiter Punkt, in dem sich Threema deutlich unterscheidet, ist das, was wir schon vor einiger Zeit angesprochen hatten, nämlich, wie überprüfen wir denn eigentlich, ob wir mit dem richtigen Kommunikationspartner reden? Und da hatten wir ganz am Anfang irgendwie mal drüber gesprochen, dann irgendwann, naja, nicht ganz am Anfang, aber irgendwann zwischendrin mal. Wir haben in WhatsApp und Signal die Möglichkeit, die Schlüssel zu überprüfen und kriegen vielleicht auch eine Meldung, dass wenn sich der Schlüssel geändert hat, wenn wir das Feature eingeschaltet haben. Was wir aber nicht wissen ist, wenn wir das gemacht haben, ist keine Möglichkeit herauszufinden, ob wir diese Schlüssel schon mal überprüft haben. Das heißt, mein Gehirn ist ein bisschen löchrig und ich vergesse so Sachen einfach wieder. Und ich habe keine Ahnung, mit wem ich diese Schlüsselüberprüfung schon mal gemacht habe. Und es wird mir auch nicht angezeigt.
Und Threema geht da an der Stelle einen komplett anderen Weg ein bisschen ein. Und zwar, also es ist auch eins der prominentesten, sag ich mal, Features von Threema, das sich auch daran erkennen lässt, dass es sogar im Logo mit stilisiert ist. Threema hat nämlich ein Ampelsystem. Also es gibt drei Stufen, es gibt Rot, Orange und Grün, die ich andere Nutzer überprüfen kann. Und Grün heißt, dass es wirklich komplett sicher ist, also ich kann mir komplett sicher gehen, dass ich wirklich mit der richtigen Person spreche. Und fangen wir mal bei Rot an, um das in der richtigen Reihenfolge zu machen. Wenn ich jetzt von einer Person die Threema-ID bekomme, also diese zufällige Kürzel, kann ich das bei mir in Threema eingeben und diese Person hinzufügen. Und dann ist er erstmal rot, weil ich keinerlei Überprüfungsmerkmal habe, ob diese Person tatsächlich die Person ist oder ob ich vielleicht hat mir die Person, also vielleicht Matu gibt mir seine Threema-ID, aber möchte mich irgendwie ein bisschen reinlegen und hat mir in der Wirklichkeit die Threema-ID von Nico gegeben. Und dann fange ich an, irgendwie Geheimnisse zu erzählen und die gehen gar nicht an Matu, sondern an Nico. Mhm. Deswegen wird es mir da als rot angezeigt, weil ich das halt nicht überprüfen kann. Wenn ich jetzt allerdings die Handynummer von Matu bereits in meinem Handy eingespeichert habe.
Oder die E-Mail.
Oder die E-Mail-Adresse.
Irgendwas, was der Benutzer angegeben hat.
Genau. Und das auch bei Threema verifiziert hat, dann wird der bei mir automatisch als orange angezeigt, also eine Stufe höher. Denn Threema hat quasi für mich überprüft, dass diese ID zu der Person gehört. Und also das wäre quasi so dasselbe, das Äquivalent von dem, wie es WhatsApp und Signal uns anbieten, denn WhatsApp und Signal verifizieren ja auch die Telefonnummer. Und dieses dritte Level, das grüne, also die grüne Ampel, kann ich dann nur erreichen, wenn ich dann diesen 2D-Barcode, also diesen QR-Code, den wir auch bei WhatsApp haben, manuell scanne. Und ab dem Zeitpunkt ist das Ganze grün. Und bleibt auch grün für mich. Das ist so das, was wir eigentlich an WhatsApp und Signal am meisten anzumängeln haben, dass eben wir uns selber merken müssen, wie Matthäus es gerade gesagt hat. Und Threema hat das eben mit eingebaut und zwar in einer Darstellung, wie es auch wirklich keinerlei technischen Vorkenntnisse braucht, weil man weiß, grün ist besser wie rot. Und
Außer man ist farbenblind.
Genau, guter Punkt, wollte ich gerade auch ansprechen. Und selbst daran haben sie gedacht, weil wenn man Farben nicht sehen können sollte, dann hat man 3 Punkte statt nur 1 Punkt. Das heißt, es ist auch besser. Also die haben tatsächlich an der Stelle sehr, sehr weit gedacht. Und das ist auch das, was Freema irgendwie so ist echt besonders macht an der Stelle.
Vielleicht eine Anmerkung zu dem orangenen Sicherheitslevel. Jetzt, da habe ich nämlich immer im Hinterkopf, also ich habe das mal in meinem Bekanntenkreis so ein bisschen versucht zu verteilen, diese Kommunikation in der Zeit, als eben noch keine WhatsApp-Verschlüsselung da war. Und Signal ist so ein bisschen schwieriger zu benutzen für End-User. Das ist manchmal schwer, Leuten beizubringen, dass sie das doch benutzen sollen. Und da war Threema so ein bisschen der Kompromiss und haben da auch viele installiert und haben dann gesagt, so, ja, aber ich gebe da jetzt keine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein, weil das macht es ja dann wieder total unsicher. Kommt drauf an, was man erreichen möchte, aber eigentlich haben wir jetzt gesagt, mit dem ist es ja das mittlere Sicherheitslevel, also besser als wenn man es nicht angibt, weil wir dann diese Überprüfung haben. Und Threema hat da tatsächlich sich einiges ausgedacht, um diese Daten auch zu schützen. Also wenn man die eingibt, die werden nicht in, also die müssen ja irgendwo im Server liegen. Ja, man muss sie ja nachschauen können. Deshalb liegen die bei Threema auf den Servern. Aber eben nicht im Klartext, sondern die hashen die, sodass wir selber auch nicht mehr darauf zugreifen können. Aber wenn du die Adresse schon kennst, dann kannst du eben den Hash dahin schicken und schauen, ob der in der Datenbank verfügbar ist. Hast dann so da dieses Level. Das ist eigentlich ein recht einfacher Trick. Der ist aber zum Beispiel, wenn jetzt da jemand eindringen würde oder die Regierung herkommt und sagt, gebt uns mal alle Daten, dann würden die nicht die Möglichkeit haben, da an die E-Mail-Adressen und Telefonnummer der Benutzer zu kommen. Hashen heißt übrigens, ich nehme irgendeinen Eingabewert und berechne dann irgendeine Funktion. Da kommt ein Ausgabewert raus, aber aus dieser Ausgabe kann ich nicht berechnen, was ich mal reingegeben habe in die Funktion. Also so.
Kann man sich ein bisschen vorstellen, wie so eine Falltür. Genau. Wenn man steht oben und kann runterfallen, aber wenn man unten ist, kann man nicht mehr zurück.
Genau, und was rauskommt, sieht so ein bisschen zufällig aus. Das ist so eine zufällige Zahl.
Genau. Das ist ein spannender Punkt, dass du das gerade ansprichst. Das habe ich nämlich vorhin vergessen bei den Unterschieden zwischen WhatsApp und Signal. Mhm. Das gehört nämlich auch dazu. Nämlich WhatsApp speichert tatsächlich die... Also WhatsApp hat ja das Feature, nenne ich es jetzt mal, dass ich mein Adressbuch an WhatsApp schicken kann und WhatsApp mir dann zeigt, wer alles WhatsApp nutzt. Und Signal macht eigentlich dasselbe, allerdings mit dem Unterschied, dass bei WhatsApp tatsächlich das komplette Adressbuch geschickt wird und bei Signal auch nur diese Hashes. Das heißt, Signal erfährt anschließend nicht die Telefonnummern von denen, die ich gespeichert habe, WhatsApp hingegen schon.
Naja, für die ganz extremen Aluhüte ist selbst das zu viel.
Ja, das natürlich ist richtig, denn ich habe das gerade mal überschlagen. Wie lang ist denn so eine durchschnittliche Telefonnummer? Ja, sagen wir mal circa 12 Zeichen oder sowas für jede Telefonnummer der Welt. Also 12 Ziffern eigentlich, von 0 bis 9. Die beginnen auch zwar nicht unbedingt mit einer 0, aber jetzt nehmen wir das mal an. Das heißt, wir haben 10 hoch 12 Möglichkeiten. Und wenn man da einfach mal ein Rechenzentrum ein paar Minuten hinstellt, dann rechnen die natürlich die Hashes von denen allen mal aus. Das heißt, man muss dann eigentlich so eine ganze Kette von Hashes machen, damit das einfach länger dauert. Also muss man jeden Hash dann 10.000 Mal zum Beispiel hintereinander wieder in so eine Hash-Funktion reinstecken. Oder
zusätzliche Informationen mit reinschmeißen.
Wie ein...
Salt, aber da muss man auch wieder...
Mit einem Salt kannst du es nicht wieder zurückrechnen. Also lustigerweise habe ich mir das gerade gestern überlegt, weil ich vor der Herausforderung stand, eine Benutzerdatenbank einigermaßen sicher mit Passwörtern zu versorgen. Und es ist, glaube ich, schwierig machbar. Und wenn du halt genug Rechenpower hast, dann kannst du sowas halt mal ausrechnen. Ich nehme auch an, das wird aktiv gemacht, denn solche Informationen sind natürlich sehr nützlich, wenn man die hat.
Aktiv von wem?
Ja, unter anderem von Facebook. Mhm. Und zwar, wir kennen, also das ist jetzt ein bisschen anderes Thema, aber es gibt ja das sogenannte Onion-Netz, das Tor-Netzwerk, und darin ist Facebook auch vertreten. Und die Identifikation der Rechner erfolgt da eben mit sozusagen den Rechnerschlüsseln. Also ich versuche es mal ganz einfach zu erklären. Man kann jetzt sich da schöne Namen sozusagen ausrechnen, indem man halt laufend neue Schlüssel generiert und dann schaut, ob dieser dieser kurze Schlüssel-Identifier oder der Hash des Schlüssels, ich weiß nicht genau, was genommen wird, dann eben dem Wunschnamen entspricht. Da gibt es auch ein Programm zu. Das geht ziemlich einfach, wenn man die ersten paar Buchstaben haben möchte. Ich war ziemlich schockiert, als ich vor kurzem feststellte, dass Facebook dort, ich glaube, Facebook-WWW1 oder irgendwie sowas, also ja, sie haben das begründet, warum das so heißt, aber dass sie da eben einen bestimmten Namen haben. Denn die werden wahrscheinlich einfach das mal durchlaufen lassen haben auf ihren großen Rechenzentren und Clustern und dann eben alles gesucht haben, was mit Facebook beginnt und danach halbwegs brauchbare Namen hat und dann sich für einen entschieden haben.
Und wenn sie die alten nicht weggeschmissen haben?
Warum sollten sie die wegschmeißen? Sie haben doch Speicherplatz. Genau. Also mir ging es hauptsächlich darum, es kann offensichtlich jedes größere Rechenzentrum aktuell solche Schlüssel erzeugen und durchprobieren.
Okay. Ja. Wir sind mit Themen noch lange nicht am Ende.
Aber wir haben nur noch 20 Minuten.
Wir haben nur noch 20 Minuten. Also ich glaube, da sparen wir uns jetzt auch die Pause und reden einfach weiter. Die Frage ist nur, was nehmen wir jetzt mit dazu? Also wir haben jetzt, vielleicht können wir noch mal einen kurzen Rückblick machen, weil jetzt doch relativ viel. Wir haben angefangen mit unverschlüsselter Kommunikation. Wir haben gesagt, wir wollen zumindest die Kommunikation zwischen Client und Server, also den Betreiber-Server verschlüsseln, damit nicht jeder mitlesen kann. Dann haben wir gesagt, dann gibt es noch diese Forward Secrecy, manchmal auch Perfect Forward Secrecy genannt. Das Perfect, ja, ist doch so ein bisschen in der Kritik, so dieser Zusatz. Wird ist eigentlich das Gleiche mit gemeint. Ich nenne das ganz gerne einfach nur Forward Secrecy.
Ich glaube, SSL Labs heißt Perfect Forward Secrecy, dass es stabil ist und tatsächlich sogar unter Internet Explorer funktioniert.
Okay.
Sie schreiben das nicht so, aber die Ergebnisse sagen das.
Genau, und dann haben wir zumindest mal nicht mehr, dass jeder angreifen kann, sondern jetzt haben wir noch das Problem der Betreiber und alle, die über den Betreiber Kontrolle haben oder die da eindringen oder sonst irgendwas machen, das noch lesen können. Deshalb wollten wir die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und damit sind wir dann bei den aktuellen Apps, so WhatsApp, Signal, Threema, Telegram angekommen, die sowas unterstützen in unterschiedlichem Maße. So, grobe Zusammenfassung.
Genau. Wir haben ja heute bisher recht wenig, sage ich mal, über die Apple-Welt gesprochen. Da wäre vielleicht auch mal ein kleiner, ganz kurzer Abstecher interessant. Ich glaube, wir sind alle nicht so die Apple-Nutzer. Aber
ich sehe nur ein Apfelgerät hier rumliegen.
Und da ist ein Linux drauf.
Genau. Aber vielleicht trotzdem, weil wir es gerade von diesen Identitätsüberprüfungen hatten. Es gibt ja unter Apple-Geräten, also iPads, iPhones und sonstige i-Geräte, also auch auf den ganzen MacBooks und ähnlichem, gibt es iMessage als Kommunikationsapplikation, sage ich jetzt mal, die auch schon ziemlich früh, also ich glaube viel früher wie Telegram und auf jeden Fall auch viel früher wie WhatsApp bereits Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geboten hat und das auch doch etwas breiter beworben hat damit. Und auch das Feature bietet, dass ich ähnlich wie bei Telegram auf all meinen Geräten die Nachrichten zugestellt bekomme. Also dass ich, wenn ich eine Nachricht auf mein Handy bekomme und gerade am Rechner sitze, die auch direkt vom Rechner beantworten kann, ohne dass mein Handy jetzt gerade Internet haben muss. Und das ist ja quasi die Stelle, wo Telegram dann eben sagt, ja, da können wir nicht Ende-zu-Ende verschlüsseln. Apple hat das Problem mehr oder weniger gelöst und bietet dennoch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung an. Und ganz grob wird es dadurch erledigt, dass wenn ich eine Nachricht versende, sage ich Apple, also frage ich bei Apple an, ich möchte die Nachricht jetzt an diese Person schicken und dann sagt mir Apple, ja, das sind die Schlüssel, mit denen soll ich dann bitte die Nachricht, also an diese soll ich die Nachricht alle verschlüsseln und sie dann an Apple schicken. Und dann mache ich das und Apple nutzt es, schickt dann quasi jede Nachricht immer mit dem, also die mit dem passenden Schlüssel verschlüsselt wurde, an die jeweiligen Geräte und stellt die so zu. Klang jetzt auch gerade ein bisschen dramatischer, wie es ist. Also das basiert auch wieder auf asymmetrische Kryptographie. Das heißt, Apple kennt die Schlüssel dann nicht, die sie mir gibt, sondern es sind nur quasi die öffentlichen Schlüssel da dazu. Aber das öffnet wieder ein kleines anderes Problem, denn ich habe in den iMessage keinerlei Möglichkeiten, die Identitäten zu überprüfen oder gar zu sehen, an welche Schlüsse ich denn das gerade versende. Weswegen mir Apple da sonst welche Schlüsse mitgeben könnte und ich würde davon gar nichts mitbekommen. Das ist deswegen etwas kritisch zu betrachten, sage ich mal.
Ja, ich denke, eine Kommunikationslösung, die möglicherweise an andere Personen oder zusätzlich unverschlüsselt was schickt, die sollte man eigentlich aus Hackerethikgründen ablehnen. Ich werde ja auch immer wieder gefragt, was kannst du denn empfehlen? Und gerade eben haben wir über Threema zum Beispiel diskutiert. Bei Threema ist, also wir sagten, es sei nicht Open Source. Offenbar ist die Krypto API, die sie intern verwenden oder so, Open Source, aber das hilft uns gar nichts.
Vielleicht da noch die Anmerkung dazu, was funktioniert. Sie haben eine offene API, das heißt, du kannst die Nachrichten darüber schicken und mit deinem eigenen geschriebenen Client eigentlich.
Ja,
das toll. Kannst du zumindest mal gucken, so, ja, was kommt denn da und die Schlüssel.
Also ich lehne prinzipiell alle Lösungen ab, die nicht vollständig Open Source sind, aus dem einfachen Grund, dass ich nicht überprüfen kann, was die Closed Source Teile tun. Es wäre ein leichtes, die so zu programmieren, dass ein Closed Source Teil die gleiche Nachricht nochmal unverschlüsselt mitschickt. Und dann habe ich die Krypto ganz toll überprüft. Aber ja, mal ehrlich, wenn wir was angreifen wollen, dann greifen wir immer den schwächsten Teil an und genau so einen implementiert man dann eben. Also denke ich, Lösungen, die nicht Open Source sind, sind vollständig abzulehnen. Die kann man überhaupt nicht überprüfen oder nur mit extrem viel Aufwand. Das wollen wir nicht haben. Allerdings finde ich, ist es prinzipiell kein Problem, für eine gute Open Source Lösung auch ein paar Euro zu bezahlen. Warum denn nicht? Dann überprüfe ich die, sehe, die macht, was ich will und ja, dann habe ich was.
Dann kommen wir wieder zu dem Ding, das mit, dann kauft ihr immer die Software, weil jeder kann sie selber kompilieren.
Nein, also ich werde ja nach wie vor bei manchen App-Stores gezwungen, das über den App-Store auszuliefern. Dann könnte ja jemand sagen, ja gut, dann gibt es halt die armen User, die sich da zwingen lassen, die zahlen Geld und die anderen nicht. Ich meine, wenn jemand damit Geld verdienen will, muss er das, glaube ich, anders anstellen. Aber das ist dann eine Diskussion für eine andere Radiosendung.
Aber das mit dem Geld verdienen ist doch eine ganz andere Sache. Wenn ich für meinen Messenger Geld verlange, dann baue ich doch als Geschäftsmodell Firma darauf, dass meine Benutzerzahl immer weiter steigt, weil ansonsten kann ich die monatlichen Rechnungen für die Server und mein Personal nicht decken.
Außer ich vermiete das Modell. Also ich habe es irgendwie so als das Service, ich muss irgendwie jährlich oder monatlich dafür zahlen.
Ja, genau. Ja. Das ist das, was tatsächlich langfristig kostendeckend ist. Wenn ich mir jetzt Threema angucke, ich bezahle nur Geld für den Messenger, aber nicht für den Dienst, was dann so viel heißt, wie wenn die Anzahl der Leute, die halt irgendwie monatlich oder jährlich beitreten, sinkt, dann haben die auch irgendwann mal so ein Finanzierungsproblem. Und dann kann man auch sagen, okay, wenn ihr kein Geld verlangt hättet, dann kommt das im Endeffekt doch auch selber raus. Dann kannst du dir die Frage, bin ich jetzt das Produkt, auch wieder stellen. Weil du kannst es nicht als langfristige Einnahmequelle sehen. Und die ist eine Firma und die muss halt auch irgendwie Geld verdienen. Wenn du sagst, wir haben hier nur ehrenamtliche Arbeiter und die Server sind kommen aus Geldtopf Y, der irgendwie unabhängig ist, weil auf irgendwelche Spendenbasen, dann kannst du das vielleicht noch irgendwie vertreten mit, okay, dann bin ich vielleicht doch nicht das Produkt, ich kann es nachlesen und das kommt eben aus nicht kommerziellen Quellen, die sind nicht gezwungen, permanent damit Geld zu machen. Muss man sich halt auch mal überlegen.
Frage aus dem Chat. Was für Features fehlen uns denn jetzt so in den einzelnen Messengern? Könnte man bestimmt auch noch ganz viel drüber diskutieren. Vielleicht, wenn wir das ansprechen, würde ich das gerne ein bisschen kurz halten, weil zwei interessante Themen hatten wir nämlich auch noch nicht angesprochen, nämlich Forward Secrecy bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Metadaten. Deshalb Features, die man nachimplementieren sollte. Neben Signal macht es ein bisschen stabiler, benutzerfreundlicher und fügt hinzu, dass man überprüfen kann, ob man schon mal den Key überprüft hat. Würde mir jetzt persönlich reichen.
Ich würde bei Signal noch gern haben, dass ich nicht abhängig bin von einerseits dem Google App Store und auch nicht von den Google Push-Diensten, denn die sind im Moment beide verpflichtend.
Und die Telefonnummer.
Und die Telefonnummer.
Mhm. Ja. Und ansonsten können wir eigentlich, also Signal ist eigentlich schon so der Maßstab.
Würde ich auch so sagen.
Es gibt in F-Droid, glaube ich, irgendwo einen Dummy-Push-Dienst.
Man muss das eben noch kombinieren. Also die Entwickler von Signal haben sich da auch zu geäußert. Und sie halten nichts davon, das an andere Kommunikationsnetze zu koppeln, was aus CCC-Sicht, die ja immer Dezentralisierung fördern, natürlich ein bisschen merkwürdig erscheint, aber aus Sicht eines Dienstbetreibers eigentlich ganz logisch ist, denn nur so kann garantiert werden, dass der Dienst genauso läuft wie vorgesehen. Und sie haben sich auch dazu geäußert, wie das eben ist mit dieser, also ich glaube, zu dieser Telefonnummernsache gab es auch eine Äußerung, zu dem Push-Dienst quasi gibt es im Prinzip die Aussage, ja, das will man halt haben, weil es den Akku schont. Das heißt, natürlich ist das valide, aber ich bin sehr gerne bereit, eine kürzere Akkulaufzeit in Kauf zu nehmen, wenn dann nicht ein weiterer Dienst noch sieht, was ich tue.
Vielleicht noch ganz kurz als Erklärung, was denn diese Push-Dienste selbst sind.
Ja, genau.
Man kennt es mittlerweile von Smartphones recht prominent, dass wenn mir jemand eine Nachricht zuschickt, ploppt die direkt auf meinem Gerät auf. Und das ist, wird dadurch erreicht, dass ich mich bei einem Dienst, also bei iPhones ist es Apple, bei allen Android-Geräten ist es bei Google, meldet man sich an und dann wird einem direkt eben diese diverse Nachrichten aufs Gerät geschoben und verhindert dadurch, dass ich eben die ganze Zeit periodisch nachfragen muss, gibt es denn neue Daten für mich, und spart somit sowohl ein bisschen die Bandbreite von meinen mobilen Internetverbindungen als auch den Akku meines Geräts.
Genau, also wenn es jede App macht, dann steigt halt die Akkulaufzeit oder der Akkuverbrauch deutlich, weil jede App halt alle paar Sekunden oder sogar mehrmals pro Sekunde nachguckt, ist denn was Neues da.
Genau, weitere Usability-Sachen, die, also jetzt nicht speziell für mich, aber was in letzter Zeit recht populär ist, sind ja so kurzlebige Nachrichtendienste. Man kennt es vielleicht von Snapchat und ähnliches. Und das sieht man auch mittlerweile bei mehreren Messengern, wird das hinzugefügt, sind so Selbstzerstörungstimer, wo ich einstellen kann, ich möchte, dass diese Nachricht nachlesen maximal 3 Minuten lebt. Was auch interessant ist, weil das wird auch von so nicht technisch versierteren Menschen, wird das dann als Bonus für die Privatsphäre gesehen, weil die Nachricht ja nur kurz gelesen werden kann. Was ich auch ein recht spannendes Thema finde, also Telegram hat das zum Beispiel mit eingebaut und hilft dann auch so ein bisschen, also es verhindert dann auch zum Beispiel, dass man einen Screenshot davon macht oder falls es doch funktioniert, wird zumindest die andere Person informiert, dass gerade ein Screenshot gemacht wurde. Und sind alles recht interessante Features, die natürlich leicht umgehen zu sind. Ich könnte zum Beispiel einfach ein weiteres Gerät nehmen und dann ein Foto davon machen und solche Sachen, aber es ist trotzdem interessant zu sehen, wie auf welchem Spektrum sich das alles entwickelt.
Oder ich schreibe einen eigenen Client.
Ja. Genau.
Also lauter so Sachen, ja, da muss man nur mal aufpassen, was kann ich eigentlich, will ich
ja so. Naja, der Prinzip von selbstzerstörenden Nachrichten ist ja eigentlich, finde ich aus Sicht, sowas wie ich weiß, jemand möchte zu mir kommen und fährt höchstwahrscheinlich um 1 los. Dann kann ich ihm eine selbstzerstörende Nachricht schicken, die um 1 sich zerstört und sagt, bring mir noch irgendwas mit, weil danach bringt die Nachricht ja nichts mehr. Also muss er sie auch nicht erst lesen.
Ja, und gerade bei Bildern verhindert das halt so massenhafte private Datenspeicherungen. Das hat zum einen den Vorteil, ja, meine Fotos liegen halt nicht bei allen meinen Kontakten rum. Vielleicht will ich die trotzdem kurz zeigen, also das ist jetzt so die Snapchat-Idee, zumindest leite ich mir das so her. Ich will halt trotzdem irgendwie mich mitteilen, was ich gerade tue, irgendwie mit Leuten teilen, aber ich will vielleicht nicht, dass die mir dann 3 Monate später damit zu meinem Chef gehen und zeigen, hier, der war da so betrunken an dem Tag, wo er eigentlich arbeiten hätte sollen. Dafür ist es schon cool und es spart Speicherplatz.
Ja. Also, ja, ich muss da mal einhaken, denn also da handelt es sich ja ganz klar um so eine Dark Reading Matter Situation, also DRM. ich kann da ein tolles Buch zu empfehlen. Jedenfalls, das sind Sachen, da ist technisch schon längst bewiesen, dass die nicht funktionieren. Wir hatten schon das mit DVDs, die sich dann beim Öffnen einer luftdicht versiegelten Verpackung eben mit der Zeit so selbst zerstören, sodass sie nur noch einen Tag benutzbar sind. Was macht man als erstes? Natürlich die gesamte Scheibe erstmal auf Festplatte kopieren, dann ist das Problem gelöst. Und genauso ist es auch bei diesen selbstzerstörenden Nachrichten. Was Tai gerade sagte, fand ich aber sehr gut dazu. Wenn jetzt also mein Freund da irgendwie losfährt oder so, irgendwann ist diese Nachricht nicht mehr relevant. Ich fände es viel interessanter, mal darüber nachzudenken, den Nachrichten so eine Art Ablaufdatum zu geben, nicht was Zerstörung angeht, weil dann kommt sofort ein Nico und programmiert den Client richtig, sondern programmiert ihn so, dass es nicht mehr funktioniert natürlich, sondern was diese Relevanzkriterien angeht. Wenn der Teil sagt, es gibt hier eine Information zu einem Fest, das morgen stattfindet, da soll man noch was mitbringen, bitte, bei mir in der WGs Party oder so, dann ist das übermorgen zwar nicht mehr so interessant, also ist da der Relevanzhorizont abgelaufen, aber trotzdem will man das vielleicht doch nochmal nachschlagen oder so. Und das fände ich nett, da so ein Datum zu setzen.
Das hat iMessage tatsächlich mit der Begründung mehr oder weniger eingebaut, denn viele Nutzerinnen und Nutzer haben sich beschwert, dass iMessage viel zu viel Speicher von ihrem iDevice verbraucht und haben deswegen dieses Feature hinzugefügt, dass eben gerade Nachrichten, nachdem sie nicht mehr relevant werden, einfach gelöscht werden auf Wunsch und damit eben platzsparender sind.
Es bittet hier gerade, wie ich sehe, jemand im Chat darum, eine DRM-Buchempfehlung abzugeben, also muss ich das wohl doch noch tun. Bei dem Dark Reading Matter, was ich vorhin äußerte, da geht es nicht um ein Buch über Rechtemanagement oder ähnliches, sondern ich habe den Begriff entnommen aus den Thursday Next Romanen von Jasper Ford, die ich sehr empfehlen kann. Die sind wahnsinnig lustig und es geht dort eigentlich um Literatur. Ihr werdet sehr viel Spaß beim Lesen haben.
Okay, ja, unsere Zeit läuft so ein bisschen davon, was ganz Dringendes.
Wollen wir die letzten zwei Themen noch ein bisschen ansprechen?
Ich würde gerne zu den Metadaten gehen und zu der Forward Secrecy bei Ende zu Ende auf das Chaos-Seminar morgen verweisen. Bevor wir das vergessen, morgen, 11. Juli 2016, ist Chaos-Seminar an der Uni Ulm. Gebäudekreuz O27, Hörsaal H20. Es geht los um 20 Uhr, kurz nach sowas, 20 Uhr rum. Einfach vorbeikommen, wenn ihr Lust habt. Falls ihr keine Zeit habt oder es zu weit ist, wird es auch eine Aufzeichnung dazu geben. Im Moment dauert die Veröffentlichung der Aufzeichnung ein kleines bisschen länger aufgrund unserer Technikumstellung. Ich bin da auch gerade noch ein bisschen an der Lösung suchen. Gibt auf jeden Fall irgendwann eine Aufzeichnung auf ulm.ccc.de. So, und jetzt zu den Metadaten.
Vielleicht noch das Thema des morgigen Chaos-Seminars.
Ist sichere Messenger.
Genau. Also passend zur Sendung heute.
Und hält jemand ganz Unbekanntes, nämlich Domme hier und ich.
Genau.
genau. Ja, Metadaten. We kill people based on metadata. Woher kommt das nochmal?
Das Zitat weiß ich nicht, woher es kommt. Es gibt noch ein anderes recht spannendes.
War das nicht sogar tatsächlich Snowden?
Nein. Das war, ich glaube, jemand aus den Geheimdiensten, der nicht Whistleblower ist.
Das war auch ein hochrangiges Tier.
Sowas.
Genau, das war von der CIA und von NSA kam mal das Zitat, dass Metadaten absolut alles über das Leben von einem Individuum erzählen kann.
Ja, also eben. Insbesondere oft mehr als der Nachrichteninhalt. Also wenn wir jetzt mal so, was die Metadaten ist, so die Empfängeradresse, Absenderadresse, Uhrzeit, wann das verschickt wurde, Größe der Nachricht, was haben wir da sonst so dabei?
Unter Umständen auch der Ort, von welchem die Nachricht
Ort,
stammt.
Genau, über welche Netze geht die Nachricht. Genau.
Die Größe der Nachricht vielleicht.
Hatten wir schon gehabt, der Provider. Lauter solche Sachen. Also alles Daten, die eben nicht der Inhalt sind, wie zum Beispiel, hey, treffen wir uns heute um 12 Uhr. Das ist so der Inhalt der Nachricht. Alles drumherum sind die Metadaten, die dazu benötigt werden oder verwendet werden, irgendwie die Nachricht zu übertragen.
Und ich würde sagen, Metadaten wirken erstmal auf Anhieb nicht so gefährlich. Aber was Metadaten ein bisschen meiner Meinung nach gefährlicher macht, wie vielleicht sogar, dass der Inhalt veröffentlicht wird, ist, dass diese wunderbar automatisiert statistisch analysiert werden können. Also da kann ganz viel automatisiert passieren, wohingegen beim Inhalt noch eher vielleicht manuell gelesen werden muss. Also in Anbetracht der aktuellen Entwicklung.
Und du kannst die Metadaten halt auch nicht so leicht schützen, weil ich kann ja nicht einfach die Adresse weglassen.
Das Geilste ist, wenn wir die Metadaten anfangen zu begründen. Wir sehen nur Telefonnummern. Wir wissen nicht, wer mit wem telefoniert. Und dann sitzt du dran, Telefonbuch Rückwärtssuche.
Ja. Genau. Ja, Moment. Machen da die Chat-Apps irgendwas dagegen?
Das ist ein spannender Punkt. Eigentlich aktuell noch nicht. Wirklich. Also das ist auch noch so ein bisschen mehr oder weniger ungelöstes Problem, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt zwar verschiedene Forschungsideen oder auch Projekte, die sich damit beschäftigen, aber die sind meiner Meinung nach noch nicht ganz bereit, um auf großer Basis ausgerollt zu werden.
Da können wir jetzt mal den experimentellen Messenger Vuvuzela mal in den Raum werfen. Auch da müssen wir jetzt aber leider auf morgen verweisen, weil unsere Zeit einfach vorbei ist.
War das Ding mit Tor oder war das mit
Das mit läuft Torrent? Ohne Tor und ohne
aber sowas, BitTorrent.
Okay. Ja, genau. Also, außerdem aber mehr dazu morgen.
Genau, mehr dazu morgen.
Vielleicht gibt es morgen auch noch kurz was zur Abstreitbarkeit von Nachrichten. Das haben wir nämlich heute ganz unter den Tisch fallen lassen.
Stimmt. Guter Punkt.
Oder auch Nicht-Abstreitbarkeit, je nachdem, was man haben möchte. Ja. Kann ja beides ein
Ziel. Wieso möchtest du jemals was abstreiten, was gesagt zu haben? Du hast doch nichts zu verbergen.
Okay, also wir haben nichts zu verbergen, beziehungsweise haben jetzt die Möglichkeit, vielleicht doch ein bisschen was zu verbergen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr hört Radio Free FM. Wir waren Dev Radio, das discordische Computermagazin des Chaos Computer Club Ulm. Im Studio waren Simon, Domme, Tai, Nico und Matu. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen, beziehungsweise sehen uns morgen beim Chaos-Seminar an der Uni Ulm. Nachzulesen, die Details auf ulm.ccc.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Keiner sagt Tschüss.
Tschüss.